Einen wunderschönen guten Abend zum 59. Mal WTF-Talk. Und wir sprechen heute über das Thema neue religiöse Bewegungen. Ist das Bild von Sekten noch zeitgemäß? Und ja, dazu haben wir auch wieder spannende Gäste eingeladen. Aber vielleicht erstmal, Lydia, magst du noch was dazu sagen gerade?
Genau. Eigentlich sollte auch Andreas Hahn dabei sein, den ihr vielleicht kennt aus einer unserer Sendungen zur Satanic Panic. Er ist evangelischer Pfarrer und war lange Beauftragter für Sekten- und Weltanschauungsfragen. Und er hätte sich sehr gefreut, hier heute teilzunehmen, kann aber aus gesundheitlichen Gründen nicht. Aber wir senden wirklich ganz viele liebe Gedanken und Grüße an ihn und seine Familie.
Andreas Hahn war übrigens mehrfach da. Dreimal?
Ja.
Ja, also genau.
Und in diesem Sinne, genau, es ist halt einfach so, dass wir ja immer schauen, welche Menschen sich mit einem Thema gut auskennen. Und wir haben ja das große Glück, dass wir immer wieder auch sehr viele Menschen, teilweise auch aus unterschiedlichen Ländern, ja, finden, die zu einem Thema was sagen. Und deswegen haben wir immerhin heute drei Menschen und sogar eine Person aus Österreich, die sich mit diesem Thema auskennt.
Genau, ja. Bianca, vielleicht magst du gerade den Anfang machen. Du bist bei Sekteninfo NRW.
Genau, ja, erstmal schönen guten Abend. Ich bin Psychologin bei der Sekteninfo Nordrhein-Westfalen e.V. Das ist ein Verein, der sich vor, jetzt kann man schon sagen, über 40 Jahren gegründet hat. Mittlerweile haben wir eine institutionelle Förderung, auf die wir sehr stolz sind. Wir sind ein kleines, aber multidisziplinär aufgestelltes Team und haben im Jahr immer so um die, ja, 1000, also vierstellige Zahlen an Anfragen und Beratungen, auch im letzten Jahr wieder, aber da kann man ja gleich noch mal kurz vielleicht drauf schauen. Ja, und ich freue mich, heute dabei zu sein.
Ja, Udo, du kommst ursprünglich aus dem Selbsthilfebereich und organisierst inzwischen ganze Tagungen für Leute aus dem Umfeld.
Ja, ich bin also erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich, da das erste Mal dabei sein zu dürfen. Wir sind mit unserer Initiative, wir haben heuer 50-jähriges Bestehen, also einen runden Geburtstag, und sind als Selbsthilfegruppe gegründet worden von Eltern, deren Kinder sich damals in den 70er Jahren Gruppen angeschlossen haben, die wir als problematisch empfunden haben. Wir haben schon von Anfang an bewusst den Sektenbegriff übrigens vermieden, tun das auch heute noch und differenzieren da auch. Wir sind ehrenamtlich tätig, wir machen das nebenbei und einmal im Jahr treffen wir uns eben zu einer Tagung, heuer im Mai in der Nähe von Regensburg, wo wir uns mit wichtigen Themen beschäftigen und wo ja schon eigentlich alle, na, Holm, du noch nicht, du stehst noch auf meiner Liste, aber sonst waren ja alle schon mal da gewesen, manche schon
öfter. Irgendwie hat es nie geklappt, immer irgendwas.
Irgendwie, genau. Es ist wie die Königskinder, sie konnten einander nicht finden.
Ja, und dann hast du das größte und professionellste Team, Ulrike.
Ja, wir gehören zu einer der ganz, ganz wenigen staatlichen Beratungsstellen bei den sogenannten Sekten- und Weltanschauungsfragen. Also ich komme aus der Bundesstelle für Sektenfragen und wir sind eine Anstalt öffentlichen Rechts durch ein eigenes Gesetz 98 eingerichtet worden, in einer Zeit, wo sehr viele Suizide und Gewalttätigkeiten durch Sekten und sektenartige Gemeinschaften gegeben hat, und sind eben so lange jetzt quasi schon in Aktion. Sind ein Team von 9 Personen unterschiedlicher Art und machen einerseits Beratung, aber auch Dokumentation. Es geht dann oft Bewusstseinsbildung für bestimmte Themen, rechtliche Arbeit, also ja, ganze Bandbreite in diesem Feld. Und so quasi, wir sind insofern eine der wenigen staatlichen, weil in diesem Feld in erster Linie oft kirchliche Träger sich engagiert haben zumindest. Und wir haben aktuell ja das Problem, dass sich die kirchlichen Träger zunehmend zurückziehen, Stellen einstellen und ja, es aber wenig im staatlichen Bereich, man sich aus diesem sobald es um Glaube und Spiritualität geht, halten sich viele da gern so ein bisschen raus und sind so, wenn nicht, da hat man so das Gefühl, das ist was Privates, da mischt man sich nicht ein. Und ja, erzeugt eine ganze Reihe Probleme.
Ja, um gleich mal mit dem Sektenbegriff einzusteigen. Also natürlich, man hat da so Bilder im Kopf von wallende Gewänder tragenden, Hare Krishna singenden Leuten in der Fußgängerzone. Aber so für euch, was verbindet ihr eigentlich mit dem Begriff Sekte? So, wenn ihr, weil, also sowohl Sekteninfo NRW als auch die Bundesstelle für Sektenfragen haben das ja noch im Namen. Also was bedeutet der Begriff für euch? Ulrike, magst du anfangen?
Ja, wir fangen gleich an. Ja, also ich glaube, alle, die in diesem Bereich professionell arbeiten, winden sich immer, wenn sie das Wort Sekte hören, weil es eben ein sehr dramatisch aufgeladener Begriff ist. Also die meisten haben so ein extremes Bild von einer Gemeinschaft, die dich irgendwie von der Straße fast wegzerrt und dich dann irgendwo in einen Keller einsperrt. Und das ist einerseits schwierig, weil es ein sehr diskriminierender Begriff auch ist. Auf der anderen Seite wieder haben wir nicht wirklich irgendwas Besseres. Also wir versuchen dann sowas wie vereinnahmende Gemeinschaft, High Control Group. Aber es ist wirklich, es gibt halt leider auch nicht recht viel Besseres. Und was ich schon merke, wenn Menschen sich bei uns melden und sagen, ist das eine Sekte, dann beschreiben sie sehr präzise eine bestimmte Art, wie man umgeht mit Menschen in einer Gruppe. Und das kann aber dann auch eine Multilevel-Marketing-Firma sein. Oder wenn man mal ein Fitnesscenter ist angefragt worden, die haben wirklich die Kriterien alle erfüllt. Also es ist so oft sehr subtile Form, Menschen in eine bestimmte Denkrichtung einzubringen. Und es hat meistens zu tun mit einer Gruppenstruktur, wo eine Person Macht ausübt. Und die maximale Macht hat man mit Glaubensthemen. Also das ist einfach durch nichts zu toppen, wenn jemand sagen kann, ich sehe in deiner Aura, du bist verflucht und du wirst in 4 Tagen sterben, wenn ich dich nicht rette. Das ist sehr viel Power, wenn man das glaubt. Und dementsprechend, ja, es hat viel zu tun mit Gruppenstruktur, es hat viel zu tun mit emotionaler Manipulation. Nicht unbedingt so sehr, welche Art von Glaubenssystem es ist. Da habe ich den Eindruck, aber bin jetzt als Psychologin vielleicht da, ich sehe da eher was tut es mit den Menschen und nicht so sehr, auf welche Ideologie begründet sich das. Aber es geht immer um ganz eine bestimmte Form, Kontrolle auszuüben und Menschen ein Stück weit auch auszunützen.
Wir hatten ja vorhin im Vorgespräch schon so ein bisschen gesehen, dass ihr durchaus unterschiedliche Schwerpunkte habt bei den Leuten, die zu euch kommen oder unterschiedliche Häufungen haben. Wie sieht denn das bei euch aus, jetzt Udo oder Bianca, mit dem Sektenbegriff und Thema?
Also ich kann mich da nur anschließen, was Uli schon gesagt hat. Es ist alles, was irgendwie über den Begriff Sekte hinausgeht, ist halt sehr sperrig und oftmals gar nicht so richtig zu greifen. Es ist halt schon ein sehr schlagkräftiger, wenn auch negativ konnotierter Begriff, aber in der Umgangssprache wird er halt eben immer noch sehr, sehr häufig verwendet. Und auch bei uns sind es dann so die Anfragen, ja, aber ist das nicht eine Sekte? Und wenn man dann sagt, ja, das sagen wir so eigentlich nicht mehr, aber beschreiben Sie doch mal, was ist da los? Dann machen wir die gleichen Erfahrungen, wie das auch die Bundesstelle für Sektenfragen macht, dass man dann sehr schnell heraushört, hier wird manipuliert, hier wird sehr viel Druck ausgeübt, hier sind unheimliche Bedürfnisse nach Zugehörigkeit, nach Spiritualität auch. Und man merkt halt, dass die Gruppen sich auch ja, angepasst haben, würde ich jetzt sagen, an das heutige Leben und die heutigen Anforderungen der Menschen an eine Gemeinschaft. Da geht es dann um utopische Gemeinschaften zum Beispiel, ja, wo dann halt vegetarisches, veganes und nachhaltiges Leben im Vordergrund steht, wo auch jeder sagt, ja, das ist ja auch ganz super und das ist ja eine schöne Sache. Und dann hört man aber, ja, aber dann irgendwann ist es komisch geworden. Und das ist halt so dieses Gefühl, wo man dann denkt, hier stimmt irgendwas nicht, irgendwas ist komisch an dieser Gemeinschaft, an dieser Gruppe, da frage ich mal nach. Und dann landet man bei uns.
Also die Frage, ist es eine Sekte, habe ich mal von meiner Mutter gestellt bekommen, als sie mit einem Flyer ankam, den sie im Briefkasten gefunden hatte, von einer Kampfkunstschule. Und der Witz war, es war die Kampfkunstschule, an der ich zu dem Zeitpunkt etwa seit 5 Jahren trainierte, was sie natürlich nicht zuordnen konnte. Die war tatsächlich nicht sektenartig, aber durchaus so Multilevel-Marketing-mäßig aufgestellt und durchaus auch, ja, also ich bin da nicht mehr.
Wir haben dazu
Ich
Anfragen
habe,
auch bekommen.
ja, wir haben, also wir haben ganz bewusst, wir haben einen sehr sperrigen Namen, also Initiative zur Hilfe gegen seelische Abhängigkeit und religiösen Extremismus.
Ich muss
Das
zugeben, ich kann ihn mir nie merken.
ja, ist erstmal sehr sperrig und bewusst damals die Gründer, also vor 50 Jahren, haben sich halt überlegt, dass sie sagen, wir wollen gar nicht irgendwie sagen, wir sind gegen Gruppen oder Gruppenarten, sondern wir beschreiben erstmal Phänomene, also oder Folgen, also seelische Abhängigkeit und eben diese und Ideologien, also religiöser und weltanschaulicher Extremismus. Und wenn natürlich der Sektenbegriff hat sich halt einfach eingebürgert. Es ist der populäre Begriff, der immer verwendet wird. Aber interessanterweise hatte ich mal eine Diskussion und da kam mir jemand von ZEK, also das ist so eine utopische Lebensgemeinschaft, entgegen, hat gesagt, ja, wir sind doch gar keine Sekte und was habt ihr gegen uns oder was? Ich gesagt, ja, wir sagen ja auch nicht Sekte oder sonst was, sondern wir nehmen eben diese Phänomenologie, um das zu beschreiben und haben auch ganz bewusst zum Beispiel so einen Kriterienkatalog zusammengestellt. Uli und Bianca haben ja schon ein paar so Punkte auch gebracht, wo ich sage, anhand von so 26 Punkten, klopft mal ab, ist das und das problematisch und dann ist eine Gruppe einfach kritisch zu hinterfragen oder ein Angebot kritisch zu hinterfragen. Was wir immer sagen, Methode ist das eine, aber auch die Ideologie, die dahinter steckt, weil jede Methode begründet sich irgendwo auch immer in der Ideologie. Das kann man, glaube ich, nicht voneinander trennen.
Nachdem der Begriff.
Und es ist natürlich auch oftmals etwas ganz Individuelles. Also es gibt sicherlich Menschen, die sich in bestimmten Gruppierungen pudelwohl fühlen, wo wir von außen sagen, das ist aber schon konfliktträchtig oder hier könnten Probleme entstehen und andere haben dann da auch Probleme. Aber deswegen kann man das natürlich jetzt auch nicht einfach so über einen Kamm scheren. Deswegen ist das halt, wäre das im Prinzip auch ein Schwarz-Weiß-Denken, wenn man jetzt sagen würde, das ist Sekte und das ist keine Sekte.
Ja, also nachdem das Stichwort Multilevel-Marketing jetzt von Ulrike und von mir gefallen ist, hatte mich Lydia gebeten, das nochmal zu erklären. Also Multilevel-Marketing geht es schlicht und ergreifend um eine Vertriebsstruktur, bei der jemand, der da, also bei der die Leute nominell erstmal selbstständig sind und neben dem direkten Verkaufen an Kunden damit beschäftigt sind, eben auch weitere Verkäufer anzuwerben, von denen sie dann wieder, von deren Provision sie dann einen Anteil bekommen. Und dann hat man sozusagen so eine Stufenstruktur. Das eignet sich wunderbar, um Kosmetik oder Plastikdosen zu verkaufen. Es eignet sich aber auch wunderbar für allerlei Fragwürdiges und Betrügereien. Und es eignet sich natürlich insbesondere, funktioniert sowas sehr, sehr gut, wenn man Leute emotional sehr stark einbindet und einpeitscht zum Verkaufen. Und das, ja,
Und das Problem
es
muss
gibt
nicht
durchaus
unbedingt.
MLM-Modelle, die hochproblematisch sein können.
Aber es gibt, also das, es gibt MLM-Produkte, Ketten, wo das Produkt an und für sich schon irgendwie überhaupt nicht existiert oder betrügerisch ist. Und es gibt aber absolut seriöse, wo das Produkt seriös ist, aber die Art und Weise des Vertriebs. Also da ruft dann zum Beispiel zweimal am Tag irgendein Vorgesetzter an und fragt, ob man denn jetzt schon verkauft hätte. Und man wird angewiesen, dass man zuerst die Oma fragen muss und zuerst den Familienkreis abarbeiten. Also wo die Art und Weise wieder, oder wenn sie so Veranstaltungen haben, dass die so ein bisschen einen gottesdienstartigen Touch haben. Und das findet die Umgebung dann irgendwie befremdlich. Und die typische Frage ist dann immer, kann das sein, dass die zu Scientology gehören? Das ist so die Blaupause für Sekte bei uns. Und das ist dann immer so der Verdacht. Und das ist jetzt unabhängig davon, ob das Produkt gut ist oder sinnvoll oder sondern die Art und Weise, wie der Vertrieb ist, der kann dann manchmal durchaus problematisch sein. Oder so
Also
empfunden.
wer sich da mal die psychologischen Mechanismen in Aktion ansehen will, gerne mal OneCoin-Event googeln. Also OneCoin war nun tatsächlich eine Struktur, bei der auch das also das Produkt faktisch nicht existent war und man da Geldanlagen verkauft hat für, oder vielmehr eine Kryptowährung verkauft hat, die eigentlich gar nicht existierte.
Man hat
Das
Seminare
war
verkauft.
sehr
Man hat
pompös.
Seminare im Endeffekt verkauft, Seminarpakete und hat dann gesagt, aber dahinter steckt dann irgendwann eine Kryptowährung und hat dann ganz erfolgreich mehrere Milliarden Dollar auf diese Art und Weise eingesammelt. Das ist ja eigentlich auch das Faszinierende. Aber weil du
Ich überlege.
Scientology, weil Uli, weil du Scientology angesprochen hast, das ist also, was uns bei uns immer wieder mal auffällt, du bekommst also Anrufe, dann kommt die Frage, hat das was mit Scientology zu tun? Also diese Scientologisierung der Diskussion. Und wenn du dann sagst nein, dann musst du aber zum Aber kommst du oft mal nicht mehr, weil deine Leute sagen, ja, dann ist es ja gut. Also das ist immer noch so diese Marke Scientology, die ist toxisch. Wenn es das da nicht ist, dann ist es gut. Aber zwischenzeitlich hast du ja so viele Angebote, wo du sagst, das ist nicht minder problematisch.
Ich denke, das wäre vielleicht ein gutes Stichwort, Udo. Ich würde gerne, mir geht's. Sorry, ich bin nicht ganz so aufnahmebereit heute, aber ich glaube, auch unter normalen Umständen geht mir jetzt schon ein bisschen zu viel durcheinander. Vielleicht können wir es einfach mal ein bisschen ordnen, weil Holm hat am Anfang ja zu Recht so diese Vorstellungen erwähnt mit den wallenden Gewändern. Ja, ich hatte tatsächlich in den 80er Jahren im Religionsunterricht noch das Thema Sekten, wo es tatsächlich um Hare Krishna und die Fußgängerzone und das alles ging. Und Udo, ich hatte dir das nie gesagt, aber als ich die erste Einladung zu eurer Tagung bekommen habe, ich glaube, das war so 2015 oder 2016, hatte ich mir das mal angeguckt und habe dann ehrlich gesagt so ein bisschen gedacht, naja, ach je, das ist so eine klassische 80er Jahre Sekteninitiative. Was wollen die Leute denn heute noch? Das spielt doch keine Rolle mehr. Es steht doch keiner mehr in der Fußgängerzone rum und verkauft da Bücher von Hare Krishna oder irgendwas. Und tatsächlich so in den letzten 2, 3 Jahren bei unseren Tagungen, jetzt gerade im letzten Jahr, ist mir das aufgefallen, dass es für Aussteiger nach wie vor eine sehr, sehr wichtige Sache ist, was du und wir da gemeinsam machen. Also, aber ich will jetzt nicht lange rumschweifen. Also meine Frage geht eher in die Richtung, ich würde gerne so ein bisschen unterscheiden, welche Rolle spielen diese klassischen Sekten noch? Scientology ist jetzt mehrfach gefallen, Fußgängerzone ist mehrfach gefallen, Hare Krishna. Was hat das heute noch für eine Bedeutung und was hat es mit diesen ganzen neuen Sachen, die ihr jetzt permanent so andeutet, Multilevel-Marketing, Esoterik-Gruppen, kann man das vielleicht mal ein bisschen teilen? Was ist das eine, was ist das andere, was ist davon noch bedeutsam und was weniger?
Es ist gar nicht so einfach zu beantworten.
Ich weiß, ja.
Weil ich sage mal, ich bin jetzt seit 40 Jahren dabei und damals gab es Bhagwan Krishna und diese
Genau.
ganzen Geschichten noch.
Ja.
Ja, oder Munis. Jetzt hast du zwar kaum noch Sachen Bhagwan Krishna oder Moon. Dafür hast du aber was ähnliche Strukturen sind. Shinshon-Chi beispielsweise. Kannst dich vielleicht auch erinnern, Bernd.
Ja,
Das ist im
gewiss.
Endeffekt wie Moon, einfach nur mit einem anderen Namen. Ja,
Okay,
du
ja.
hast irgendwelche fernöstlichen Esoterikmeister, Bhakti Marga oder sowas, hast aber kein Bhagwan mehr, weil diese Bhagwan-Geschichte hat sich ja diffundiert in zig andere so Therapiegruppen. Also es sind viel kleinere Sachen. Du hast jetzt irgendwelche Wort und Geist, so eine Gruppe, wo der Apostel als Führer einer Nation sich bezeichnet wird, ja, wo du sagst, es geht im Endeffekt, er ist Christus im Fleisch, das ist so ein messianischer Anspruch. Sowas hattest du dann in den 70er Jahren auch. Also die Gruppennamen haben sich geändert, aber die Gruppenarten oder so, das spielt nach wie vor immer noch eine Rolle, dieses Klassische auch.
Okay.
Könnt ihr
Und auch,
vielleicht sagen,
ja,
sorry.
Lydia, bitte.
Ich wollte eigentlich fragen, ob ihr vielleicht sagen könnt, denn es ist ja nicht so, dass jetzt die ganzen klassischen älteren Gruppen verschwunden wären. Wie ist denn eure Erfahrung, wie sich da eigentlich die Entwicklung gestaltet? Also welche Gruppen bleiben vielleicht auf einem stetigen Stand oder nehmen ab an der Mitgliederzahl? Habt ihr da ein paar Infos? Also vielleicht auch aus eurer Beratung. Also ich erwarte jetzt keine Statistik, aber es ist ja so,
Ja.
dass sich ja die Häufigkeit von bestimmten Themen dann wahrscheinlich über die Jahre so ein bisschen mal in die eine oder andere Richtung entwickelt hat. Deswegen.
Naja, ich würde sagen, natürlich ein Dauerbrenner ist die Zeugen Jehovas, wenn man die sozusagen als große Gemeinschaft jetzt einmal sieht, die sich auch quasi sehr gut in einigen Ländern als anerkannten Religionsgemeinschaft quasi etabliert haben, aber in dem, wie sie sich innerlich verhalten, überhaupt kein Unterschied. So also die sehr unverändert weitermachen mit denselben Kritikpunkten, die man ihnen vorwirft. Und auf diesem Sektor gibt es auch mehr. Also im Bereich der Freikirchen, das ist ein sehr stark wachsendes Feld. Da gibt es sozusagen neben den alten, was ist, Siebten-Tags-Adventisten zum Beispiel. Also ich nenne jetzt lauter Namen, die sich wahrscheinlich sehr kränken, dass sie genannt werden, weil sie sagen, wir sind doch keine Sekten, wir sind doch ganz anerkannte Gemeinschaften. Ja, also die gibt es nach wie vor und wir haben da in diesem Feld durchaus auch noch sehr extreme Neuzugänge. Der Udo hat schon Shin Chul-ji genannt. Also Südkorea beliefert uns überhaupt mit einer ganzen Reihe sehr extremer, aggressiv werbender christlicher Gruppen. Und dann gibt es oft wirklich so ganz kleine Bibelkreise. Und grundsätzlich würde ich sagen, ist das aktuelle Stichwort Wohnzimmersekte. Also das heißt, wir haben nicht so sehr die Hunderte, Tausende, die man irgendwie weltweit, also die irgendwo sichtbar sind und wo die auch richtig beschreibbar sind, sondern wir haben sehr oft so einen Heiler, eine Energetikerin, irgendein, der die rund um sich herum einen kleinen Kreis haben, vielleicht 10, 15 Personen, die sie aber ganz massiv in der Hand haben. Und wo sie dann wirklich sagen, brich deine Krebsbehandlung ab, denn du wirst jetzt meine ganz tolle energetische Behandlung bekommen und wo Menschen dann auch sterben. Also wo es wirklich, also die Auswirkung heftig ist, die Beziehungen abbrechen, ihre Kinder so zu erziehen, wie das diese Guru-Figur will. Aber die werden nach außen sind die kaum sichtbar und weil es so viele sind. Also nur als Beispiel, wir haben im letzten Jahr Anfragen zu 250 verschiedenen Gruppen, Einzelpersonen und Gemeinschaften bekommen. Also in einem Jahr 250. Das heißt, das ist von, sagen wir, 480 Fälle. Also das sind jetzt nicht Informationsanfragen, sondern richtige Fälle. Also und von denen sind, wie gesagt, 250 ganz, ganz unterschiedliche Personen, von denen wir noch nie gehört haben. Und die Klassiker sind natürlich auch dabei. Aber die Klassiker sind bei uns gar nicht so sehr mehr im Fokus, weil da hat man so das Gefühl, die existieren halt teils weiter. Anzahl Mitglieder ist immer schwierig, die Gemeinschaften selber übertreiben da gerne ein bisschen. Also da sehe ich jetzt keine, die massiv am Gewinnen ist, sondern am Gewinnen sind eben eher andere. Eben der Coaching-Boom ist ganz massiv da derzeit. Also die Esoterik-Szene, die generell viel größer und mehr Impact hat als so das, was wir früher diese großen klassischen sogenannten Sekten, das ist schon längst von der Esoterik-Szene abgelöst. Und jetzt ist die Esoterik-Szene ganz stark verkleidet sich oder gibt sich gerne in diesem Gewand des Erfolgscoachings. Das klingt cooler, das kann man der Oma besser verpacken, dass man Geld braucht für ein Erfolgscoaching, als wenn man sagt, ich möchte zu einer Wunderheilerin gehen. Und das ist gerade so unser Hauptproblem, würde ich mal fast sagen, wo extreme Geldbeträge hineinfließen. Also Geldbeträge, die ich vorher, muss ich sagen, in den ganzen Jahren noch nie gehört habe, wo Leute wirklich im Jahr 400.000 Euro ablegen für irgendein Programm. Also 40.000 für 3 Monate. Also solche Dinge höre ich ständig und zwar von Menschen, die nicht wahnsinnig viel Geld haben.
Wenn ich dazu noch eine Anmerkung machen darf, Ulrike, du hast so nett gesagt, ja, die sind dann, wie hast du, ich weiß nicht, beleidigt, wenn man sie als, ja, die sind dummerweise. Das ist tatsächlich offenbar ein größeres Problem. Die sind nicht nur beleidigt, weil solche Vögel wie die Zeugen Jehovas haben es ja ernsthaft geschafft, die Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts bekommen. Und diese kirchlichen Sektenbeauftragten, die wir am Anfang angesprochen haben, die haben tatsächlich das Problem, die können im Religionsunterricht quasi das nicht behandeln. Weil wenn da einer drin sitzt und sagt zu Hause seinen Eltern, ey, die haben uns schlecht gemacht, haben die am anderen Tag eine Klage. Weil das ist eine anerkannte Körperschaft des öffentlichen Rechts, das ist keine Sekte, die darf nicht kritisiert werden. Da kann man ja in Aufklärung, also als offizieller Sektenbeauftragter, kommen. Uns hier kann das egal sein, wir können über diese Leute sagen, was wir wollen, aber so ein Sektenbeauftragter hat da offenbar seine Probleme mittlerweile.
Um das nochmal aufzugreifen von Bernd und von Uli, Zeugen Jehovas ist die typische Sekte eigentlich. Also allerdings ist es halt die Frage, wie gehst du an den Sektenbegriff ran? Also Theologe, vom theologischen Standpunkt her ist es eine klassische Sekte. die also außerbiblische Wahrheit noch mit verkündet oder sonst was. Die beiden anderen, die du genannt hast, die, wo du sagst, Siebenten-Tags-Adventisten, die zwischenzeitlich Freikirche sind, die haben ja versucht, zu diesen Zug hin, weg von der Sekte hin, eben zu einer Freikirche. Die haben also auch ökumenische Kontakte und solches. Die Neuapostolische Kirche beispielsweise, die versucht es jetzt auch. Das war so früher klassisch Sekte, geht jetzt aber Richtung, versucht jetzt Richtung Freikirche zu gehen. Versucht also Kontakte zu knüpfen, auch mit anderen Kirchen. Ich habe die mal erlebt bei so einer Tagung der Weltanschauungsbeauftragten, wo einer der Apostel da war, wo man eine Diskussion geführt hat. Die haben auch einen Gaststatus jetzt bei der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Also die sind dann beleidigt, weil sie sagt, ja, wir haben uns ja wieder weiterentwickelt. Dafür gibt es aber andere, die immer noch klassisch, wo du sagen kannst, jawohl, die nennen sich zwar Freikirche, wären aber eigentlich eher wie eine Sekte zu bezeichnen. Also das ist so der Punkt. Und was Historisches, wir haben aber versucht, die Szene in einem Projekt, das wurde damals vom Familienministerium sogar gefördert, das war in den 80er, 90er Jahren, das hieß dann Findungshilfe Religion 2000, wo man mal geschaut hat, okay, was gibt es eigentlich alles? Unser damaliger Vorsitzender hat das gemacht. Der erste Band war noch ein dünnes Bändchen mit 50, 60 Seiten. Da wurden nur ganz kurz Gruppennamen aufgezeichnet und für eine ganz kurze Beschreibung. Die zweite Auflage waren 300 Seiten, das innerhalb von 4 Jahren, weil immer mehr dazu kam. Also das, was du gesagt hast, Wohnzimmersekte, das diffundiert, das geht in so viele Richtungen. Multilevel Marketing, Coachings. Gibt es jetzt einen, den hat es mal über die Timeline in Facebook reingespult? Ja, das ist einer, der bietet Coaching auf christlicher Basis an. Ja, der sagt also Christ und du als Christ kannst Geld verdienen, wird also nur so eine Art Wohlstandsevangelium mit dazu verkauft und der bietet dann knallharte Coachings an und Multilevel-Marketing, Schneeballsystem.
Also.
Also ich hatte ja anfangs, Entschuldigung, ich hatte ja anfangs kurz gesagt, dass ich auch so mal in die Statistik später nochmal reinschauen könnte. Und tatsächlich will ich jetzt Ulrike nicht übertrumpfen, aber wir haben unsere Statistik aus dem letzten Jahr und da habe ich hier vorliegen 472 Gruppen. Also wir hatten Anfragen aus 472 verschiedenen Gruppen. Also daran sieht man, wie zerstückelt und wie pulverisiert dieser Markt ist und dass es so viel Einzelanbieter gibt. Und dann kommt dann auch manchmal die Frage, oder kommt manchmal die Frage, ja, haben Sie denn schon mal Anfragen dazu bekommen? Und dann ist es manchmal halt auch so, dass man da keine Anfragen zu hatte. Deswegen heißt es aber nicht, dass es nicht trotzdem ein konfliktträchtiges Angebot ist, und trotzdem die Menschen da Schaden genommen haben. Deswegen, meinte ich das mit dem individual nochmal schauen, wo leidet die Person? Also wo sind genau die Punkte, wo man dann Beratung anbieten kann und muss?
Und
Also,
genau
was, was?
da muss ich ganz kurz loswerden. Ihr habt ja auf eurer Seite Sekteninfo NRW eine Checkliste, wenn man das googelt, ne? Und das ist die Checkliste für konfliktträchtige Gruppen und sogenannte Sekten habt ihr in Einführungsstrichen und dann schreibt ihr hier, je mehr von den folgenden 17 Punkten zutreffen, desto mehr Vorsicht ist geboten. Im Prinzip habt ihr dann gesagt, es gibt Merkmale, die könnt ihr auf der Checkliste euch anschauen und umso mehr der Merkmale hier zu finden sind bei einer Gruppe, desto mehr Vorsicht ist geboten, weil das destruktiv auf die Person einwirken kann, was ja ein recht vernunftorientierter Ansatz ist. Also vielleicht kann man da ja nochmal drauf schauen, weil ich dachte, vielleicht sollten wir definieren, weil ihr alle gerade darüber gesprochen habt, dass halt ähnliche Strukturen jetzt neue Formen annehmen. Aber vielleicht sollten wir erstmal definieren, was sind denn diese Strukturen, die dann eben durchaus Vorsicht nahelegen. Einfach mal so für die Menschen, die sich da noch nie mit beschäftigt haben. Könntet ihr das so ein bisschen skizzieren, was da die Kernmerkmale sind? Also von den Gruppen sozusagen, die durchaus negative Effekte haben können auf Menschen, die in sie dann so auf sie stoßen und vielleicht dann auch Mitgliedschaften beginnen. So.
Ja, also alle Kriterien kriege ich jetzt nicht auswendig runtergespult, kann man dann gerne nochmal anschauen, aber es
Ja,
geht
klar.
halt auch viel um dieses ganz klassische Schwarz-Weiß-Denken, sehr strenge Hierarchien, sehr strenge Regeln, Verbote, dann aber auch, dass es mir erklärt wird, dass Probleme ganz leicht gelöst werden können, wenn man nur der Gemeinschaft beitritt und wenn man nur den Strukturen dann halt eben folgt und den Regeln folgt, dann wird halt sehr oft auch gedroht, dass halt Unheil über einen einbricht, wenn man die Gruppe verlässt. Das ist auch ein ganz, ganz großes Problem. Also entweder kommt man in die Hölle oder man hat ein ganz schlimmes Karma, die nächsten 100 Wiedergeburten, oder man wird krank. Ja, und meistens ist es so, dass man sich sehr elitär fühlt, also dass man Glück hat, sozusagen dieser Gruppe beizugehören. Das ist auch ein Kriterium. Also dass man dann glaubt, ich bin auserwählt, das ist ein Geschenk, dass ich jetzt dieser Gruppe zugehören darf.
Wir haben so ein bisschen eine Frage dazu aus dem Chat. Wenn eine Gruppe um einen Trainer diesen als letzten wirklichen Trainer, Meister, Lehrer bezeichnet, dann ist das auch heikel, oder?
Ja, also es ist
Ja.
im Prinzip völlig egal, ob das Ganze jetzt da weltanschaulich, also oder religiös, spirituell ist oder nicht. Es geht um die Gruppenstruktur. Sobald ich eine Person habe, die einzig und allein die Wahrheit bestimmen kann, und da ist nicht zu diskutieren, sondern das kommt aus dem Munde des Leiters oder der Leiterin und damit ist es sakrosankt und da wird nicht mehr diskutiert. Und dann ein wichtiges Thema ist auch Umgang mit Kritik. Kann ich in dieser Gemeinschaft Kritik üben oder einfach Verbesserungsvorschläge machen? Wird es auch bewusst eingeholt und die Gemeinschaft verbessert sich damit? Oder wird die Person, die kritisiert, automatisch persönlich angegriffen? Und zwar wirklich, das kann ein vernichtender Gegenschlag sofort sein. Also nett ist, wenn man nur sagt, na ja, du bist halt noch nicht so weit, man sieht halt noch. Im nächsten Kurs wirst du das dann verstehen. Das ist nur so die nette. Und die schlimmste ist, wenn man sagt, aus dir spricht Satan, der will unsere Gemeinschaft zerstören. Dein Ego gehört vernichtet oder irgendwie. Also die Kritik überhaupt kein Thema ist, mit dem beschäftigt man sich gar nicht, sondern die Person wird massiv persönlich angegriffen. Also das wäre auch so ein Punkt für mich. Und auch immer wie stark grenzt sich eine Gruppe nach außen ab? Ist es zum Beispiel geheim, was da drinnen passiert? Man darf niemandem da draußen sagen. Darf ich nur jemand innerhalb der Gruppe heiraten oder Freundschaften nur innerhalb der Gruppe haben? Wie schwierig ist es, da hineinzukommen oder hinaus? Also wie sehr isolieren sich die und haben nur mehr innerhalb der Gemeinschaft
Ja,
Freundschaften?
ganz wichtiger Punkt, genau. Also werden Kontakte, wird mir vorgeschlagen, dass ich meine Kontakte abbreche, weil die mir nicht gut tun, weil die halt eben nicht in der Gemeinschaft sind.
Also das heißt, alles, was ihr sagt, heißt, man muss eigentlich, um nochmal ganz auf den Anfang zurückzukommen, weil auch die Frage, Räum, du hast sich auch gelesen, im Chat gestellt worden ist, nochmal nach der Definition, was ich auch tatsächlich wichtig finde. Also ihr habt jetzt Sekten anhand von Merkmalen oder Strukturen definiert, nicht so sehr aufgrund des Begriffes. Also das Wenige, was ich darüber weiß, ist, dass der Sektenbegriff ursprünglich mal sowas wie Abspaltung bedeutet hat. Und die Frage im Chat zu beantworten, ja, die katholische Kirche war mal eine Sekte, weil sie sich am Anfang vor 2000 Jahren oder was aus dem Judentum abgespalten hat. Heute ist es sehr wahrscheinlich nicht mehr. Heute sind die Gruppensekten, die sich aus oder von der katholischen Kirche spalten. Aber wir reden ja schon die ganze Zeit darüber, ob das noch taugliche Begriffe sind. Sehr wahrscheinlich sind sie es nicht. Also da, alles, was sie eben genannt hat, Bianca, diese über 400 Gruppen, das sind ja keine Spaltungen mehr von größeren Gemeinschaften. Das sind auch keine neuen religiösen Gemeinschaften. Da geht es ja gar nicht mehr um Religion. Also man muss, ihr habt aber am Anfang, wenn ich es richtig verstanden habe, gesagt, der Sektenbegriff taugt praktisch gar nichts mehr, aber wir haben nichts Besseres. Habe ich das richtig verstanden?
Nein, also es gibt keine offizielle Definition nirgendwo. Deswegen hat jeder entwickelt so seine eigene Definition, aber es gibt keine also international oder im deutschen Sprachraum, wo wir sagen, auf die haben wir uns geeinigt. Oder die ist wissenschaftliche Definition. Auch die Religionswissenschaft hat nicht die eine Definition. Und was auch wichtig ist, es hat auch keine juristische Auswirkung. In den meisten Fällen. Also in Österreich kommt bei uns öfter, dass jemand sagt, naja, ist das eine Sekte? Denn dann, wenn das eine Sekte ist, dann habe ich im Sorgerechtsstreit gegenüber meinem Partner einen Vorteil, weil der ist ja jetzt in einer Sekte. Oder dann, und es gibt eigentlich in Deutschland ein paar wenige Ausnahmen von Gemeinschaften, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Ich glaube, da gibt es schon eine juristische Auswirkung, aber da ist es dieser Status, weil sie eben vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Aber Sekte an und für sich ist kein Begriff. Er ist auf der anderen Seite aber wieder sehr präzise. Also wenn jemand zu mir sagt, es fühlt sich an wie eine Sekte, dann gehe ich immer genau rein und sage, erklär mir mal, was ist denn das? Beschreib mir es. Und dann ist es meistens spot on. Also die Menschen haben ein sehr gutes Gespür für diese Art der Beziehung, diese Art der Vereinnahmung. So gesehen finde ich den Begriff nicht schlecht. Und es gibt da eine Soziologin, eine amerikanische, die Janja Lalich, die sagt, wir sollen uns den Begriff zurückholen. Der ist eigentlich, das war sozusagen ein super Erfolg, gerade dieser problematischen Gemeinschaften, dass wir sie jetzt nicht mehr so benutzen dürfen, dass wir das gar nicht mehr sagen wollen, und alles so, damit so ein bisschen verharmlost wird.
Also wir haben ganz am Anfang hat man mal so drei Parameter, wo man gesagt hat, also Heiliger Meister, rettendes Rezept, gerettete Familie. Also dein Trainer, das Beispiel mit deinem Trainer, der unhinterfragbar ist als Heiliger Meister, die elitäre Gemeinschaft, wo sagt, ist draußen und drinnen schwarz und weiß als gerettete Familie und noch eine Ideologie dahinter als rettendes Rezept. Und dann noch vielleicht gestaffelte Wahrheit, wo du sagst, ja, du kannst, wenn du mal was kritisch hinterfragst, kommt die Ansage, ja, das verstehst du doch nicht, du musst noch mehr Kurse besuchen, um beispielsweise dann entsprechend mehr zu verstehen.
Jetzt hatten wir das Stichwort katholische Kirche und da fällt mir jetzt, wenn wir sozusagen diese extreme Einbindung in eine Struktur haben und wir haben das Stichwort katholische Kirche, dann fällt mir ein, wenn man zum Beispiel in einem Kloster ist, dann ist man da ja auch extrem eingebunden und der Tagesablauf ist krass geregelt und so weiter. Trotzdem, wenn man sich mit den Leuten unterhält, oder auch wenn man den gesellschaftlichen Blick darauf sieht, nehmen das ja die wenigsten Menschen als Problem wahr. Wo seht ihr da den Unterschied? Weil letztlich, wenn ich mir die Leute angucke, die in einem Hare Krishna-Tempel leben, leben die ja nicht so viel anders.
Also aus eigener Erfahrung raus, ich war also 5 Jahre in der Klosterschule und mein Sohn selber ist jetzt in eine Ordensgemeinschaft eingetreten. Das ist ein anderes System. Also da trittst du nicht ein und bist dann festgebunden, sondern bevor jemand überhaupt in so eine Gemeinschaft eintritt, ist das ein langer Weg, der erstmal zurückgelegt wird, wo jederzeit ein Ausstieg auch wieder möglich ist. Es gibt nicht so diese absolut eine unhinterfragbare Person, wie du es da in solchen problematischen Gruppen drinnen hast. Es gibt es nicht, dass du sagst, wir sind die Einzigen, also die gerettete Familie, sondern es ist halt eine Gemeinschaft, die sich nach gewissen Regeln zusammenlebt. Aber andere Regeln werden trotzdem auch akzeptiert. Also die Benediktiner sagen nicht, wir Benediktiner sind die Einzigen mit unserem Ora und Labora, alles andere ist Mist. Das fällt mal, das ist einfach so ein Unterschied. Und wie gesagt, du bist nicht heute, kommst du nicht, und das heißt, du musst jetzt aber dabei bleiben, sondern im Gegenteil, wer beispielsweise in den Orden eintreten will, der muss erstmal ein Postulantat machen, dann macht er Noviziat, das geht 2 Jahre, dann macht er eine zeitliche Professur, also ein Versprechen, das geht über 7 bis 9 Jahre, dann danach legt er erst eigentlich mal so ein ewiges Gelübde ab. Also, das heißt, es sind ganz lange Phasen mit viel Überlegungsmöglichkeit und alles.
Jetzt ruft uns gerade aus dem Chat jemand zu, der Papst ist doch unfehlbar.
Ja, aber nur ex cathedra, wenn er spricht und ein Dogma verkündet. Wenn der Papst sagt, der Schnee ist grün, dann ist es genauso ein Schmarrn, wie wenn das wir sagen. Und bisher hat der Papst von diesem Dogma erst zweimal im Endeffekt Gebrauch gemacht.
Ich glaube, ein Grundproblem ist, dass Menschen immer gerne von uns hätten, dass wir so einen Stempel hergeben.
Ja,
Sekte, nicht
nicht
Sekte. Und
Sekte, genau.
alles, was nicht den Sektenstempel hat, ist automatisch nicht Sekte und damit harmlos. Und das ist ja immer die Frage an uns. Ist das eine Sekte? Ja oder nein? Sekte, böse, gefährlich, sofort verbieten, einsperren. Und Nicht-Sekte, wunderbare spirituelle Gruppe. Das funktioniert so nicht. Also jede Gemeinschaft hat im Kerne das die Möglichkeit oder sogar eine gewisse Tendenz, sich sektenartig zu entwickeln, weil das was so typisches, jetzt haben wir wieder in der Psychologie, Gruppenpsychologie, eine Gemeinschaft will besser sein als andere Gemeinschaften. Und die Freiwillige Feuerwehr in Kirchschlag ist natürlich besser als die Freiwillige Feuerwehr in Helmholtz. Also quasi schon, es ist immer so, dieses mein Verein ist besser, wir sind was Spezielles, wir haben dann eine bestimmte Uniform, wir haben eine bestimmte Unsere Gebräuche. Und wir haben oft innerhalb der Gruppe gibt es natürlich auch formelle oder informelle Führungsfiguren. Das heißt, die Gefahr ist immer da oder die Tendenz. Man muss das immer im Auge behalten. Und es gibt da eine Veränderung. Es kann eine Gemeinschaft, die total positiv und idealistisch beginnt, sich im Laufe der Zeit immer mehr in was Autoritäres, Gefährliches entwickeln. Das sehen wir immer wieder. Und umgekehrt können auch problematische Gemeinschaften durch Selbstreflexion und Veränderung ihrer Strukturen sich auch sehr bemühen, da sich in eine positive Richtung zu entwickeln. Also es ist wirklich so dieses, es gibt nicht so die, es ist nicht etwas Sekte und Nicht-Sekte, sondern wir müssen uns immer anschauen, wo verhält sich etwas zunehmend sektenartig. Und das ist ein dynamischer Prozess. Es ist ja nicht nur, dass da eine Führungsperson eine Sekte aufbaut, sondern eine Gruppe hätte gerne einen unfehlbaren Führer, Führerin da vorne, weil das auch sie selbst erhöht. Und also dieses so dieses immer diesen Prozess im Auge zu haben und auch bewusst gegenzusteuern, wenn ihr zum Beispiel in einer Machtposition bin, Psychotherapeutinnen zum Beispiel, wir sind in einer Machtposition automatisch durch unseren Beruf. Und das im Auge zu haben und zu wissen, wo sind meine Balances, wo habe ich jemanden, der mir auch sagt, hallo, was tust du denn da gerade? Also es ist ein ständiger Prozess. Das ist nicht etwas, was ich mit so einer Art Stempel und ein Persilschein irgendwie erledigt habe.
Du hast es gerade ein schönes Beispiel gebracht, Ulrike. Also wir hatten vor einigen Jahren eine Betroffene da. Die waren bei einer Therapeutin gewesen und diese Therapeutin, die hat sich sozusagen zur Ruine entwickelt und hat dann eine Gemeinschaft um sich geschart. Und wo genau diese klassischen Merkmale, diese problematischen Merkmale alle zugetroffen haben. Und das hat die Familie dann auch zerrissen und Kinder von der Mutter entfremdet und alles miteinander. Also die klassischen Merkmale. Oder auch innerhalb Kirche, die ganze Thematik emotionaler, geistlicher, seelischer Missbrauch. Wir haben uns ja bei unserer letzten Jahrestagung sehr intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt. Also das gibt es auch in etablierten Strukturen. Vielleicht, ich weiß ja nicht, Lydia, ob das möglich ist, ob es Shownotes gibt. Wir könnten ja diese Checklisten vielleicht euch mal die Links zur Verfügung stellen, wo sich die Leute dann auch mal einfach eine Möglichkeit haben, sich das anzugucken und sagen, okay, anhand dessen kann man Dinge beurteilen dann auch.
Also zumindest jetzt im Chat können wir es einstellen. Ansonsten habe ich ja zum Beispiel bei der Sekteninfo NRW gesagt, Sekteninfo NRW Checkliste, dann kommt man direkt eben zu dem Link, wo die Liste wäre, wo so die typischen Merkmale aufgezählt sind. Wenn viele zusammenkommen, sollte man vorsichtig sein eben. Und mir fiel gerade ein, für ein Negativbeispiel. Ich habe mich ja auch mal intensiver mit dem Anneliese-Michel-Exorzismus beschäftigt. Bei Funk der Fall hatten wir dann einen Podcast und ein Video zu. Und da hat ja die Autoritätshörigkeit der Angehörigen einer schwer erkrankten jungen Frau wirklich diese Gruppendynamik, die eigentlich der Hintergrund war, der dazu geführt hat, dass diese Frau völlig sinnlos, qualvoll gestorben ist an diesem Exorzismus. Da war die Autorität dieser Priester von der katholischen Kirche ein wesentlicher Aspekt, weil die Eltern waren sehr gläubig und glaubten halt, sie können ja die kirchliche Autorität nicht hinterfragen, die ja als Stellvertreter Gottes für sie in ihrem Glaubenssystem sich darstellte. Und die Priester wiederum haben dann ihre eigenen kirchenpolitischen Interessen über diesen Fall, muss man sagen, auch versucht durchzusetzen. Also wie gesagt, wir hatten das bei Funk der Fall und nun ja, das war jetzt ein Worst Case, wo also im Rahmen eines katholischen Glaubens dann Autoritätshörigkeit und persönliche Interessen leider eine ganz furchtbare, ja, Wechselwirkung hatten. Nur mal so ganz kurz, weil ich finde, das wär so ein Extrembeispiel. Danach hat sich ja auch einiges verändert zum Thema Exorzismus. Bianca hat uns da ja auch als Expertin zur Verfügung gestanden bei der Podcast-Folge, aber ja. Wäre für mich so ein Beispiel, das auch manchmal in einem Einzelfall etwas ganz fürchterlich entgleisen kann auf einer Grundlage.
Ihr habt, Ulrike, wir hatten uns vor längerer Zeit auch schon drüber unterhalten, dass ihr gerade während der Pandemie zum Beispiel sehr viel Anfragen zum Thema Verschwörungsglauben hattet, wo man jetzt normalerweise sagen würde, also Verschwörungsglauben, da gibt es ja jetzt keinen Guru oder sowas. Auch Michael Ballweg war jetzt nicht so eine zentrale Figur, dass man jetzt sagen müsste, die haben den für unfehlbar gehalten oder sowas, sondern aber wo sind da die Parallelen?
Da waren die Parallelen, dass die Angehörigen beobachtet haben, dass jemand innerhalb sehr kurzer Zeit plötzlich sich in der Ideologie total verloren hat, sehr, sehr emotionell das dann auch versucht hat zu missionieren, also alle anderen zu sagen, schau, lies das und so ist, das ist die Wahrheit. Und dass sie einfach massive Konflikte dadurch ergeben haben innerhalb der Familie, dass sie das Gefühl gehabt haben, ich erreiche die Person nicht mehr. Genau das, was wir eben auch mit der Sekte in Verbindung bringt. Jemand in kürzester Zeit verändert seine Persönlichkeit, bricht Beziehungen ab, wechselt den Freundeskreis, scheint irgendwie nicht mehr erreichbar und ist aber plötzlich Teil einer anderen Community. Also diese Punkte hat man beobachtet und sich dann eben bei uns gemeldet. Und ähnlich war es auch bei den Staatsverweigerern. Ich glaube, Reichsbürger ist es in Deutschland. Also auch da, also es muss nicht unbedingt der Glaubenskonstrukt sein. Wir haben auch Anfragen zu rechts- oder linksextremen Gemeinschaften. Es ist oft einfach eine intensive Weltanschauung, kann eine politische sein, wo sich Menschen mit aller ja, mit ganz viel Elan und Emotionalität hineinstürzen, versuchen andere auch davon zu überzeugen. Und wo man so den Eindruck hat, das tut der Person aber eigentlich nicht gut. Wir sehen eine negative Veränderung, das macht uns Sorgen.
Ich glaube, ein verbindendes Element ist auch immer, wenn man sich so etwas anschaut, diese Strukturen oder warum man sich zu so einer Gruppe hingezogen wird, entsteht ja immer aus den eigenen Bedürfnissen. Also ein Mangel an Zugehörigkeit, große Ängste, große Sorgen. Paarprobleme, Beziehungsprobleme, Familienprobleme, Verlust eines wichtigen Menschen. Und das stürzt dann denjenigen oftmals in eine große Notlage. Und das ist dann der Moment, wo man besonders vulnerabel für eine Ideologie, für eine Sekte, für eine konfliktträchtige Gemeinschaft ist. Und das ist so das Verbindende, denke ich, weil gerade auch bei Verschwörungstheorien haben wir ja gesehen, da ist ein großer Verlust an Selbstwertgefühl, Kontrollverlust, große Ängste, große Sorgen, die dahinter stecken und die, ja, diese Lösungen, wo ich ja eben auch von gesprochen habe, es ist halt ganz oft, dass diese Gemeinschaften versprechen, eine Lösung für alle Probleme zu haben und das möglichst einfach und schnell. Und das bekommt man dort sozusagen auf dem Silbertablett geliefert und dann, ja, kommt man mit seinen eigenen Coping-Strategien nicht weiter und greift zu und sagt, ja, dann versuche ich das jetzt. Ich komme selber nicht mehr weiter. Ich habe die Probleme. Keiner kann mir helfen. Also versuche ich das jetzt mal. Und dann ist man ganz schnell Teil der Gemeinschaft.
Und es ist auch nicht jeder für jede Gruppe gleichermaßen ansprechbar. Also das ist ein bisschen, der Deckel muss zum Topf passen, wenn man es vielleicht so mal sagen kann. Also der eine, der sehr tiefgläubig ist beispielsweise, der ist vielleicht für eine Struktur, wie sie dann in der gläubigen Struktur, sektierischen Struktur wie christlichem Hintergrund ansprechbar. Ein anderer, der sehr auf Management, auf Cash, Erfolg oder was aus ist, eher dann für so eine Multilevel-Marketing-Psychokult-Struktur. Jemand, der für esoterisches, fernöstliches offen ist, dann vielleicht eher für so eine esoterische Guru-Bewegung. Also man kann das auch nicht einheitlich sagen, jede Gruppe passt für jeden. Und weil du das angesprochen hast, toll, die Thematik Führer und Verschwörungstheorien. Ein Beispiel, wo du beides beieinander hast, ist bei Ivo Sasseks Organischer Christusgeneration. Da hast du eine Führungspersönlichkeit, da hast du eine Verschwörungsideologie, der ist Plattform für ganz viele Verschwörungstheoretiker aller Art, bis hin zu Holocaustleugnern, wie der Stolz, die bei ihm schon aufgetreten ist, bis hin allerdings auch für Scientologen. Und der kommt ursprünglich aus einer christlich so charismatischen Ecke und hat sich jetzt dann zum politischen Verschwörungsprediger entwickelt.
Also da hast du dann auch noch den religiösen Aspekt drin. Also das ist
Da hast
sozusagen
du
alles dabei.
Kombination, ja genau, religiöser Aspekt plus Verschwörungstheorie. Du hast die Medizin, ich sage jetzt mal diese Medizingruppe, Reike Gerd Hamer, germanische neue Medizin. Ja, oder einerseits eine krude Krebsideologie hast, hin zur antisemitischen Ideologie. Also der hat ja puren Antisemitismus verbreitet. Also ganz gemischt. Also es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. was man nicht zusammenmischen kann.
Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, dass die Gruppen gar nicht mehr so klar oftmals einzuordnen sind, sondern dass da oftmals so Gemische entstehen. Also ein bisschen Coaching, ein bisschen Esoterik, bisschen christlich, bisschen dies, bisschen das und dann kommt auf einmal wieder was ganz Neues raus. Noch ein bisschen Astrologie dazu gemischt. Das ist vielleicht noch so ein Unterschied, geht mir gerade so auf. Zu den vielleicht 80er Jahren, wo man das klarer einordnen konnte. Und jetzt ist es doch durch diese vielen, vielen Gruppen und Gemeinschaften, die es mittlerweile gibt, kann man das gar nicht mehr so. Also es ist oftmals so eine Gemengelage und es vermischt sich. Die Grenzen sind deutlich unschärfer, als sie das noch in den 80ern waren.
Ja.
Und dazu kommt jetzt nur das ganze Thema der Online-Erreichbarkeit. Also bis jetzt, also in den 80er Jahren hat ja eine Gruppe auf der Straße stehen müssen und Folder verteilen. Oder es ist halt so, Freunde haben halt Freunde eingeladen. Jetzt ist es so, dass die Gemeinschaften zum Beispiel bei Instagram sich Postings anschaut und mit Personal Message reagieren und sagen, wow, so ein tolles Posting, du klingst so interessant. Und die Menschen dann so in einer Zweier quasi Gespräch verwickeln und dann sagen, magst du nicht einmal kommen? Ich glaube, wir wären da so eine Gruppe, die würde super zu uns passen. Also es ist jetzt einfach, die Marketingstrategie ist viel anders, einfacher. Also dieses, ich kann auch international agieren. Wir haben bei uns Gemeinschaften, die einen irgendwo in Taiwan sitzenden Prediger großartig finden. Oder Yoga-Gruppen, wo der Guru in den USA sitzt und die halt um 4 in der Früh aufstehen, weil sie dort diese eine halbe Stunde, die gesamte Gruppe gemeinsam Yoga machen muss, halt ist. Also es ist jetzt irgendwie das hat sich schon verändert. Und dieser Coaching-Boom, den wir gerade haben, also diese Erfolgs-Coaching-Boom, da ist jetzt quasi nur die Perfektionierung. Du hast jetzt Influencer, du hast jetzt nicht mehr einen Guru, du hast jetzt einen Influencer, genau dasselbe, aber und in einem neuen Gewand verpackt. Und auch dieses Thema Witch Talk, also dass einfach auf TikTok auch viele Anbieterinnen das halt Dinge wie Liebeszauber machen, Karten legen, das wird halt jetzt angeboten, es geht bis ins Kinderzimmer hinein. Also man hat jetzt jeder ist erreichbar, jeder ist ansprechbar, nicht durch alles, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben für bestimmte Angebote. Und es ist sehr unübersichtlich geworden.
Ja.
Um nochmal auf den Bereich der Politik zurückzukommen, mir sagte vor einiger Zeit jemand, der selber aus dem sozialistischen Spektrum kommt, die MLPD ist doch eine Politsekte. Und tatsächlich, wenn man guckt, die bekommen für eine sehr, sehr, sehr kleine Partei auffällig viele Großspenden. Gleichzeitig kam aus dem Chat die Frage, war die frühe NSDAP möglicherweise, hatte die sektenähnliche Strukturen, hat das darüber funktioniert? Wie würdet ihr das einordnen? Und seht ihr sektenähnliche Strukturen in der Politik?
Also die erste politische Sekte, mit der wir uns beschäftigen, Politsekte nennt sich jetzt heute, früher ist es EAP, ja, heute ist es Büso, Bürgerkomitee Solidarität, kandidieren auch regelmäßig zu Wahlen, kriegen dann immer 0,01%.
Frau Zeppler-Rusch, ja.
Ja, der LaRouche-Kult im Endeffekt, da hatten wir Betroffene schon in den 70er Jahren, wo also Kinder dann bei dieser Gruppe waren und da voll dort eingebunden waren in so eine Art Kaderstruktur und die damals schon Verschwörungstheorien verbreitet haben, also über den Kennedy-Mord, über die Verwicklung des britischen Königshauses, also ganz krude Sachen hat es damals schon gegeben. Letztes Jahr hatten wir auch eine Anfrage von einem Elternpaar, wo der Sohn auch in so eine linke Gruppierung reingeraten ist mit Strukturen, die bedenklich sind, aus dem norddeutschen Raum. Also gibt's immer wieder. Und du hast MLPD angesprochen, das gleiche haben wir in den 60er, 70er Jahren vom KBW, Kommunistischer Bund Westdeutschland, gesagt. Das waren ja so diese ganzen K-Sekten, hat man die damals bezeichnet. Gab es damals auch schon. Und was NSDAP betrifft, Verschwörungstheorien, wenn du Hitlers Mein Kampf liest, da hast du die klassischen Verschwörungstheorien bis hin zu den Protokollen der Weisen von Zion. Wenn du angeschaut hast, wer waren die Grundlagen, ideologische Ideengeber für Hitler und für die NSDAP, Thule-Gesellschaft von List, Lanz von Liebenfels. Also da waren das damals schon diese braune Esoterik, die hat es damals schon gegeben. Das waren die Ideengeber für den Nationalsozialismus. Rosenberg hat so seine eigene Esoterik gehabt. Himmler war Esoteriker mit entsprechenden Symbolen und die SS war so ein Kult auch im Endeffekt. Das war ja sowieso Kult innerhalb der Partei dann noch.
Im Prinzip hat Ulrike das ja schon gesagt, dass jede soziale Gruppe auch irgendwo das Potenzial tendenziell haben kann, zumindest, ne? Aber also immer wenn mehrere Menschen zusammenkommen, kann sich daraus eine ja konfliktträchtige Gemeinschaft entwickeln. Das kann natürlich auch in Parteien so der Fall sein. Deswegen kann man das vielleicht auch pauschal gar nicht so beantworten.
Eine Gruppe, die mir als sehr präsent auffällt, die aber von den wenigsten Leuten so zumindest unter ihrem normalen Namen wahrgenommen wird, ist, dass es sie in Deutschland auch gibt, ist jetzt Falun Gong. Also man sieht die bei Opernaufführungen oder sowas unheimlich häufig, dass sie ihre Flugblätter für ihre Tanzshows verteilen. Die betreiben mit der Epoch Times eine Nachrichten-Webseite, die also ganz üblen Verschwörungskram verbreitet, aber da stehen die halt nicht mit ihrem Namen drunter. Aber wie präsent sind die denn als Religionsgemeinschaft in Deutschland oder ist das alles aus dem Ausland finanziert?
Da kennt sich doch der Bernd mit aus. Du hast, glaube ich, was gemacht im letzten Skeptics-Blog, ne?
Ja, gut, von mir aus können wir ein bisschen Werbung für den Skeptics-Blog machen. Ja, da ging es aber tatsächlich um die
Ja.
Tanzgruppe, die Ruben gerade erwähnt hat. Chen Yun heißen die. Und die sind wohl tatsächlich mit wechselnden Gruppierungen, also es gibt wohl mehrere mit unterschiedlicher personeller Besetzung und touren permanent so durch die Welt. Aber wie präsent die sind oder wie diese Muttergruppe Falun Gong in Deutschland aufgestellt ist, weiß ich nicht.
Tauchen die in eurer Arbeit auf in den Beratungsstellen?
Also für uns ist das ein bisschen alter Hut. Also ich glaube, in unseren Kreisen, ja, weiß man das, weil das seit Jahren auf dieselbe Art und Weise ganz stark dieses Bewerben dieser Veranstaltung, immer der Versuch, auch Politikerinnen, Politiker dazu zu holen, für ihr Anliegen zu werben. Und es ist ein Beispiel von ganz vielen Gruppen, wo das nach außen nicht so sichtbar ist. So wie die Sewa-Leben gehören ja auch einer Gemeinschaft, Sri Chinmoy. Oder wenn man irgendwo ein Zelt sieht, sagt Nein zu Drogen, dann ist es Scientology. Also es gibt ganz viele Organisationen, die ein echtes oder auch mäßig echtes soziales Engagement nach außen hin zeigen, oft mit irgendwelchen Friedenskonferenzen, Friedensbäume pflanzen, Friedensbrücken bauen und dahinter steckt oft eine Gemeinschaft. Also das ist so ein bisschen, wir kennen ganz viele dieser Vorfeldorganisationen und was dahinter steckt. Und das ist jetzt nicht unbedingt jetzt immer böswillig, sondern ja, die haben auch die Erfahrung gemacht, dass sie mit ihrem Namen oft, dass es da schon viel kritisches Material gibt und dass man dann eher so irgendein ein Angebot zeigt, wo halt sozusagen die eigentliche oder die spirituelle Ebene nicht so sichtbar ist. Yoga ist zum Beispiel so ein Beispiel. Also, dass es ganz oft Yoga-Angebote gibt, die können jetzt entweder ganz verwestlicht sein und da ist es wirklich nur Turnen und Atmen. Und es gibt Yoga-Angebote, die eher der wirklich klassischen, traditionellen Form folgen und wo es einfach eine Guru-Gruppe gibt. Das ist nach außen oft auf den ersten Blick nicht so sichtbar. Und also ich denke mal, man muss wirklich immer genau hinsehen. Und auch dann, es ist nicht automatisch deswegen gut oder böse. Oder Falun Gong ist eine komplexe Gemeinschaft, die durchaus in ihrer Heimat Opfer sind, aber zugleich auch in ihrer nicht unproblematisch in ihrer Lehre. Also es ist vielschichtig. Oder auch in Gemeinschaften kann sein, dass jemand nur die positiven Seiten erlebt, weil diese Gemeinschaften haben immer etwas zu bieten. Ich meine, Menschen sind keine Trotteln, nicht so extrem, sondern man geht nicht in etwas hinein, wo ich nur gequält werde, sondern irgendwas habe ich ja davon. Speziell am Anfang wird irgendein Bedürfnis erfüllt. Die können schon was bieten. Das sind oft auch unheimlich nette Menschen, die sehr gute Kontakte zueinander pflegen. Und das kann nicht nur sein, dass es dann mit der Zeit sich extremer wird oder es kommt darauf an, welche Position ich innerhalb der Gruppe habe. Also bin ich das Lieblingskind in der Gruppe und sehe nur die Schokoseiten vom Guru oder bin ich die Person, die ganze Arbeit macht und auf der herumgepickt wird und die dann vielleicht auch wirklich Missbrauch ganz massiv erlebt. Also das ist auch, wie gesagt, man darf es nie so simpel sehen. Man muss immer genau hinschauen, von welcher Gruppe, in welcher Situation, mit welchem Verhalten können manche Menschen Schaden nehmen. Also das ist, wie war das vom Langone, die Definition, some people in some groups in some circumstances können Schaden erleiden. Also das ist wirklich sehr, sehr differenziert, muss man so aufdröseln.
Allerdings muss man ja schon sagen, dass manche Gruppen schon von der Art, wie sie funktionieren, im Großen und Ganzen mehr Schaden anrichten, als dass sie den Menschen nützen. Also, ne, muss man ja auch sagen, dass der Grad dessen, was da auch an ja, negativen Effekten erzielt wird, ja sehr unterschiedlich ist. Und ich wollte nur kurz, bevor ich das vergesse, es gibt ja diese ZDF-Magazin Royal-Sendung, die problematische Ideologie hinter Shen Yun. Die ist eigentlich ganz sehenswert. Also wer sich gerade für das Thema interessiert, darauf hatte ja Bernd in dem Skeptics-Blog auch hingewiesen. Und ja, also die Gruppen, wo besonders problematische Dinge ablaufen, da ist ja die Nettigkeit und die positiven Effekte nichts anderes als ein Teil der Manipulationsstrategie, um die Menschen dann auszubeuten, wo durchaus die obersten Riegen, denke ich, in den meisten Fällen wissen, dass sie Schaden anrichten. Beispielsweise, wenn ja, Menschen komplett ausgebeutet werden als kostenlose Arbeitskräfte, bis hin zu, dass sogar ihre Kinder teilweise ausgebeutet werden als Arbeitskräfte, was natürlich dann schon wieder in Richtung Kindswohlgefährdung geht. Oder wenn Gruppen explizit auffordern, Kinder körperlich zu züchtigen, wie es dann ja manchmal genannt wird, also körperliche Gewalt anzuwenden, was ja dann auch wieder natürlich eine Kindswohlgefährdung wäre. Also es gibt natürlich Gruppen, wo man sehr klar, denke ich, schon sagen kann, dass die potenziell als eher destruktiv einzuschätzen sind in ihren Effekten. Und deswegen, ich werde das jetzt noch mal kurz erwähnen, ich hatte einmal eine Sendung gemacht, die heißt Jenseits des Glaubens. Da ist die Sekteninfo NRW ja auch involviert, unter anderem Bianca. Und da hatten wir eben vier verschiedene Beispiele, die gibt es noch kostenlos in der Mediathek. Organische Christusgeneration, Zeugen Jehovas, Shincheonji und eben gefährliche Heiler, wo auch ja, diese Esoterikmarkt-Dinge so ein bisschen dargestellt wurden. Und da sieht man eben schon die Gemeinsamkeiten, dieses Bedürfnisse erfüllen, aber gleichzeitig eben immer mehr die Destruktivität, wo eben die Menschen, die dann geschädigt wurden, ob direkt oder auch als Angehörige, sehr deutlich machen, ja, warum man da vorsichtig sein sollte, welche Effekte das hat. Ich wollte das nochmal betonen, damit das, glaube ich, ich glaube nicht, dass du mir da komplett widersprechen würdest, denke ich mal, Ulrike, aber ja.
Ja, du hast völlig recht. Also was die Gruppen machen, ist oft wahnsinnig gefährlich und das zerstört Menschen total. Ich glaube, man muss nur unterscheiden, die Menschen, die in diesen Gemeinschaften sind, sind nicht automatisch böse oder böswillig und das macht es so kompliziert. Also und vor allem sind die manchmal Täter und Opfer zugleich. Und das ist, wir sprechen ja oft mit Menschen, die ja ausgestiegen sind aus so Systemen. Und wenn die dann beschreiben, was war das, also wie komplex die Sache ist, also wie sehr sie sich dann oft da schämen, dass sie andere dazugeholt haben, dass sie da mitgemacht haben, die verstehen, wie konnte ich so weit gehen, wieso habe ich das mit mir machen lassen? Und also, dass das einfach, es ist wirklich auch in Gemeinschaften, wo wir sagen würden, ui, die sind wirklich, das ist schlimm, was die da machen, ist es ein Unterschied, ob ich in der obersten Riege bin oder unten bei den Ausführenden. Das ist schon nochmal, also dass so eine Böswilligkeit oder die reine Macht und Geldgier, würde ich sagen, je weiter oben, desto mehr würde ich sagen, sind das wirklich vorherrschend. Und weiter unten wird es immer schwieriger. Es ist irgendwie, das sind wir jetzt noch gar nicht beim Thema von den Hineingeborenen, Second or Multigeneration. Das heißt, so Gemeinschaften haben ja auch Kinder. Und Kinder, Jugendliche, die haben sich das nicht ausgesucht, wo sie hineingehen. Und da sind die Auswirkungen nur deutlich massiver. Also ich finde ich auch jetzt gerade, wenn wir so von aktuellen Strömungen sprechen, mein Eindruck ist, dass wir jetzt derzeit die Generation der Kinder, der Gruppen, die so in den 80er, 90er Jahren noch sehr aktiv waren, da kommen jetzt jetzt erst, und die sind jetzt oft 40, 50 Jahre alt, melden sich jene, die dort als Kinder und Jugendliche waren und erzählen ihre Geschichte. Und das was zum Beispiel Bhagwan betrifft, gerade glaube in der Süddeutschen Zeitung einen sehr
Ja,
berühmten Artikel
genau,
gegeben,
ja.
ganz großartig, wo die beschreiben, was hat das geheißen, als Kind und Jugendlicher in so einem Bhagwan-Ashram zu sein. Also das ist wirklich erst jetzt, und man sieht, dass da Jahrzehnte vergehen, und die beginnen jetzt stärker ihre Stimme zu erheben oder auch zu sagen, wie habt ihr da zuschauen können als Gesellschaft, wenn Gruppen aufgelöst worden sind, wie wenig man sich eigentlich um die Kinder und Jugendlichen gekümmert hat. Und da sind die Auswirkungen oft ganz massiv. Also da sind wirklich von bis zu zerstörte Existenzen, und die kämpfen oft wirklich nur viel mehr als Menschen, die sich als Erwachsene für ihre Gemeinschaft entschlossen haben und dann sich vielleicht auch wieder gelöst haben.
Ist interessant in dem Zusammenhang vielleicht, Udo, was mir, wie gesagt, vor allem letztes Jahr bei der Tagung aufgefallen ist, aber auch schon in der Zeit davor, Ulrike oder Bianca, ihr habt eben gesagt, ja, man kann diese Gruppen vernetzen sich über Instagram, man kann dem Guru in Amerika irgendwie beim Morgenfrühstück zusehen oder was. Andererseits, diese Aussteiger, die Ulrike jetzt gerade erwähnt hat, die sind ja auch sehr aktiv, ne? YouTube ist ja plötzlich voll mit Anti-OCG-Kanälen, mit Zeugen Jehovas Aussteiger, sehr gut gemacht, junge, sympathische Leute, also die wehren sich ja auch langsam anscheinend.
Das ist ja das Positive, das ist aber diese positive Entwicklung. Jede negative Entwicklung hat auch eine positive Entwicklung. Einerseits hast du immer mehr auch was über soziale Medien von Gruppen läuft, von problematischen Angeboten. Andererseits hattest du nie so viel Information auch gegen Gruppen oder gegen problematische Angebote, wie du es heute hattest. Das war ja früher alles gar nicht möglich, was jetzt heute möglich ist. Und da hast du völlig recht, Bernd. Da gibt es auch immer mehr, die da auch entsprechend ihre Stimme erheben und das auch immer wieder dann auch anprangern.
Kann aber auch trügerisch
Unterschiedlichste.
sein, wenn man manchmal nichts findet, dann heißt das nicht, dass es nicht doch konfliktträchtig ist. Also das habe ich auch häufig, dass man selber dann auch mal recherchiert und guckt und findet überhaupt keine negativen Einträge oder 4, 5 Sterne auf irgendwelchen Portalen, weil halt eben dann einiges dann auch über Google gelöscht wurde an negativen Einträgen, und man hat dann so eine so ein Scheinkriterium und denkt, na ja, wenn da schon steht, oder wenn die schon eine große Anzeige in der Brigitte haben, also gerade das sieht man ja auch bei vielen Coaches, ne, die haben dann auf einmal irgendwelche Referenzen oder irgendwelche Anzeigen in großen Magazinen, dann denkt man, ach ja, dann muss der ja eigentlich seriös sein. Wenn das ein Coach ist, der sogar für die Lufthansa arbeitet, dann ist das ja wunderbar. Und das ist natürlich auch trügerisch.
Richtig, ja.
Also ich sag mal, so Referenzen im Esoterikbereich, da wundert man sich manchmal, was Leute da für Referenzen vorweisen. Aber wenn jemand sagt, er hat als Coach für die Lufthansa gearbeitet, dann kann das durchaus auch heißen, dass der irgendwie eine Person bei der Lufthansa mal gecoacht hat und die ihn da möglicherweise auch selbst reingeholt hat. Also da mit Referenzen im
Absolut, aber das sagt jetzt
Esoterikbereich
der
wäre ich immer
Kritiker, das
vorsichtig.
sagt nicht der, der eigentlich schon begeistert war von der ersten Stunde und sich dann die Seite anschaut und sagt, ah ja, der ist ja auch sogar bei der Lufthansa gewesen. Das ist dann oftmals, diese Kritik ist ja dann auch schon ausgeblendet.
Also erinnere mich an eine Firma, die Unternehmensberatung mit Quantenphysik anbot, wo sie wirklich irgendwelche nicht existenten Wellen gemessen hat, und die hatte eine Referenzliste, die war, da waren also wirklich Weltunternehmen drauf, und dann denkt man sich schon so, okay, ja, also die Leute, die sich namentlich positioniert haben und zu denen sich bekannt haben, das waren dann doch kleine Unternehmen.
Jetzt, ja, jetzt
Man
hast du
darf
aber noch ein
aber.
ganz, ganz anderes Problem, Bianca. Das stimmt, was du sagst. Jetzt kommt noch eines dazu. Ganz viel problematische Sachen werden dann auch noch gefördert. Wir bekommen Förderung von der Bundesagentur für Arbeit. Ja, wo also, und das ist dann nicht einmal, das ist nicht gelogen, sondern tatsächlich, da kriegen die eine Förderung von der Bundesagentur für in irgendwelchen Programmen, zigtausend Programme, die es da gibt, wo dann entsprechende Sachen gefördert werden, auch irgendwelche Coachings oder irgendwelche Angebote oder irgendwelche sogenannten Fortbildungen. Und dann gibt man sich den doppelt seriösen Anstrich.
Also es gab tatsächlich
Ja.
eine Geistheilerschule, die also Fortbildungen von der Bundesagentur für Arbeit bezahlt bekommen hat. Und auf meine Nachfrage wurde dann erklärt, ja, es hilft ja Menschen, ein eigenes Einkommen zu erzielen. Also das, ja.
Und man darf echt nicht unterschätzen, dass natürlich auch große Unternehmen durchaus als mehr als eine Einzelperson auch auf unseriöse Angebote reinfallen können. Da jetzt mal sehr unauffällig Schleichwerbung für unseren letzten WTF-Talk, als wir über Hypnose, Lügendetektoren und Co. unseriöse Ermittlungsmethoden gesprochen haben, wo es ja auch darum ging, dass sogar die Polizei manchmal auf Angebote reinfällt, die wissenschaftlich mindestens fragwürdig sind. Also man darf nicht ausschließen, dass durchaus auch größere Unternehmen, welcher Art auch immer, auf auch Angebote hereinfallen können.
Ich würde generell sagen, dass wir eigentlich gerade einen sehr guten Boden für Sekten und sektenartige Bewegungen haben. Also es ist einfach diese Kombination, die wir haben an Unsicherheit, an Unzufriedenheit, Zukunftsangst. Menschen fühlen sich ein bisschen überfordert. Also viele von dieser komplexen Zeit, von dieser Geschwindigkeit, also diese Sehnsucht wieder nach gewissen autoritären Strukturen von manchen und diese gewisse Personen, die das auch super können, also die also schillernde Persönlichkeiten sind. Also es ist sozusagen, der Boden ist dafür da, und ich habe auch den Eindruck, wir sehen derzeit wieder Entwicklungen, wie wir sie seit den 80er, 90er nicht mehr so intensiv gesehen haben. Also es tauchen plötzlich wieder Sachen auf, die uns wirklich daran erinnern, und man sagt, aha, schau, schau, so lange nicht mehr gehört. Und plötzlich sehen wir wieder ähnliche Entwicklungen oder Modeströmungen auch bei uns. Und diese schon, also es ist nicht so die Idee, wir werden jetzt immer rationeller oder wir werden jetzt immer rationaler, wir werden immer logischer oder immer wissenschaftlicher. Im Gegenteil, also ich würde sagen, aktuell biegen viele ab, total in so eine Richtung Esoterik, Verschwörungstheorie und irgendwelche Glaubenssysteme, also auch gerade die Glaubenssysteme, die sehr konservativ, sehr strikt sind in dem, so ist es richtig, so gehört es, die scheinen auch gerade gut zu boomen.
Ja, gerade in Krisenzeiten ist man halt auch auf der Suche nach Sicherheit. Das ist ja ganz, ganz gut nachvollziehbar. Und wenn dann jemand mir hilft, Entscheidungen zu treffen, und wir haben jeden Tag an die 500 bis 800 Entscheidungen zu treffen, dann ist das oftmals auch sehr, sehr hilfreich, wenn dann einfach jemand mir sagt, das ist richtig und das ist falsch. Und die Sehnsucht nach Spiritualität, die ist dem Menschen einfach inne. Das ist jetzt nicht einfach weg, nur weil, ich sag jetzt mal, die großen Kirchen da gerade einbrechen. Deswegen ist der Mensch trotzdem auf der Suche nach Spiritualität. Und Spiritualität ist ja auch eine große Ressource. Das dürfen wir natürlich dann auch immer nicht vergessen. Es gibt ja auch viel Halt und ist ja auch etwas Gutes. Ja, nur wenn es dann halt eben in so konfliktträchtigen Gemeinschaften gelebt wird, dann wird es halt schwierig.
Wenn das tatsächlich zunimmt, gut, jetzt haben wir hier, wir haben zwei, Ulrike ist eine staatliche Stelle, Sekteninfo NRW, Bianca, ist das vollstaatlich? Ist gar nicht genau.
Wir sind ein Verein und wir werden institutionell gefördert.
Institutionell gefördert, genau.
Wir sind ein Verein.
Mhm. Genau, und Verein, die UDOS Initiative ist, nee, seid ihr ein e.V.? Nee, es ist eine.
Wir sind e.V., aber wir werden also nicht irgendwie institutionell oder irgendwas gefördert. Wir machen einmal im Jahr eine Kooperationstagung mit jemandem, der Förderung bekommt für politische Erwachsenenbildung, aber ansonsten haben wir keine Förderung.
Genau, also sind drei relativ unterschiedliche Institutionen. Dann wir noch von Skeptics noch dazu, die ja im Grunde auch sowas Ähnliches machen. Ja, das bringt mich zu dem Thema der Aufklärung. Irgendjemand hat am Anfang gesagt, die Kirchen ziehen sich so ein bisschen aus dieser Arbeit zurück. Ja, das beobachte ich auch. Stellen werden zumindest nicht neu besetzt. Wir drei, also Räum Lydia und ich, kennen das natürlich auch so ein bisschen aus unserem alten Verein. Also immer, wenn wir irgendeinen kirchlichen Sektenauftrag nur irgendwo positiv erwähnt haben, kam sofort die Kommentare, ja, was findet ihr denn? Das ist doch selber eine Sekte, was arbeitet ihr denn jetzt mit diesen Idioten zusammen und so weiter und so fort. An euch gut, drei die Frage.
Die Skeptiker-Szene ist halt sehr stark auch mit religionskritischen Leuten
Genau, verbunden. Und ich hatte ist, Also ich, gut, ich will jetzt nicht zu weit abschweifen, aber ich hatte immer so den Eindruck, keiner von denen hat jemals mit irgendeinem dieser Leute persönlich gesprochen. Die wissen gar nicht, was ein Decken- oder Weltumschlussbeauftragter macht. Das ist einfach nur dummes Zeug. Aber egal. Nee, mir geht es so ein bisschen um die Zukunft der Aufklärung. Also wenn das tatsächlich zunimmt und es birgt Gefahren, wie ihr alle gesagt habt, was machen wir dagegen? Ist das eine staatliche Aufgabe? Tut der Staat genug? Habt ihr genug Geld? Seid ihr optimistischer als die kirchlichen Weltanschauungsbeauftragten? Ist jetzt schade, dass Andreas Hahn nicht dabei ist. Der hätte das aus der kirchlichen Sicht ein bisschen besser beleuchten können. Natürlich, dazu könnt ihr ja nichts sagen. Aber ja, wie geht das weiter in den nächsten Jahren? Haben wir überhaupt genug Kapazitäten, um diese Entwicklung irgendwie zu begleiten?
Ich glaube, am einfachsten kann Ulrike das beantworten, weil da ist es halt eben tatsächlich ja im Gesetz verankert. Wir müssen jedes Jahr aufs Neue halt Anträge stellen und hoffen, dass die Förderung weiterläuft. Und uns gibt es jetzt nun schon sehr lange und wir fühlen uns da auch sehr gut gefördert vom Land NRW. Das kann man schon so sagen, aber bundesweit gibt es da natürlich noch Aufholbedarf. Also wir würden uns wünschen, dass es das öfter gäbe. Es gibt ja noch Zebra in Baden-Württemberg und die Sekteninfo Berlin, aber nur mit anderthalb Stellen, glaube ich. Und dann ja, ist es auch schon, wird es schon sehr, sehr mau mit den Beratungsstellen. Und beziehungsweise dann gibt es keine weiteren mehr, außer den kirchlichen. Und da wäre es sicherlich schön, wenn da im Osten, im Norden zumindest noch mal die eine oder andere Stelle geschaffen werden würde. Aber wir wissen, die Haushalte sind knapp, und es ist schwierig, da so ein Baby, sag ich mal, auf die Welt zu bringen. So etwas, was schon lange da ist und Tradition hat, ist vielleicht dann einfacher zu argumentieren.
Ich, Bianca, ich darf noch eins ergänzen. Es gibt in Bayern noch eine Stelle beim Bayerischen
Ah,
Landesjugendamt,
entschuldige. Ja.
die noch leistet, aber
Da hast du vollkommen recht, habe ich vergessen.
ist auch nur sehr nicht so stark besetzt. Aber das ist ansonsten ist es wirklich mau. Und ich befürchte bei den kirchlichen Stellen, dass es noch mauer wird, weil natürlich die Kirchensteuereinnahmen zurückgehen und man kirchenseitig natürlich überall schaut, wo kann man noch was einsparen. Und dann sind solche Stellen auch immer wieder auf dem Prüfstand. Also kriegen die noch eine Zusatzbeauftragung für irgendwas anderes? Oder können sie, ich meine, du musst dich ja für sowas auch fortbilden, Erfahrung sammeln und alles, wenn die Möglichkeiten immer da sind. Das merkst du schon, je nach Landeskirche ist das unterschiedlich. Bayern ist da noch gesegnet, sogar mit zwei Beauftragten. Ja, in anderen Landeskirchen ist das nur noch eine Bruchteilsstelle oder so und die tun sich wesentlich schwerer.
Ich glaube, was wir unbedingt brauchen, dass wir da wirklich staatliche Förderung und zwar sichere bekommen. Ich habe viel zu tun mit dem Bereich Deradikalisierung, Extremismusprävention, weil ich da in ein paar Netzwerken bin und mich da mit Kolleginnen oft austausche. Und ich sehe, dass man das sehr getrennt sieht. Also anscheinend ist der Blick sehr stark auf dieses Thema Radikalisierung, mittlerweile auch Verschwörungstheorien ein bisschen mehr, aber alles, was so mit Terrorismus zu tun hat, da gehen relativ viele Ressourcen hinein. Da gibt es eine große Struktur unterschiedlichster Projekte. Und was man sehr wenig sieht, sobald das Wort Sekte ist oder das irgendwie zu tun hat mit einem Bereich, der strafrechtlich nicht so fassbar ist, dann ist es irgendwie so ein bisschen wie wäre das, ja, mängeln sind die Leute selber schuld. Also da ist es so ein Art Zurückziehen oder so eine Vorsicht, um nicht irgendwelche spirituellen, religiösen Gefühle zu verletzen und dass man das zusammenbringen muss, weil es sind wirklich dieselben Mechanismen im Recruiting, aber auch in den Bedürfnissen der Menschen. Und es ist oft sogar mehr Zufall, als man glaubt, ob jemand jetzt in einer extremen politischen Partei ist oder in einem extremen anderen System, in einem religiösen, ist oft gar nicht so sehr, ist es mehr vom Zufall manchmal sogar gestreut, als von, dass sie die da irgendwie auf die Suche machen nach dem einen oder anderen. Also diese Verbindung viel stärker zum Extremismusbereich, dass wir da uns mehr austauschen, und unsere Erfahrungen teilen miteinander. Und längerfristig, glaube ich, müssen wir in die Richtung gehen, so dieses Pre-Banking in Richtung auch von, was Manipulationstechniken betrifft. Also auch, wenn jemand dir was verkaufen will, ob das online auch ist, was sind die Tricks dahinter? Auf was musstest du aufpassen? Lovebombing, oder, also ja, dieses ganze Thema der Stücke wäre dieses Jahr politische Bildung. Gruppendynamik im Vorhinein zu verstehen. Aber auch wichtig wäre, sich anzuschauen, was tut sich da überhaupt gesellschaftlich gerade? Was ist das für ein Boden? Warum verlieren gerade so viele Menschen Vertrauen an staatliche Säulen und wenden sich dann solchen Gemeinschaften zu? Also was ist das, was auf einer, wie schaffen wir wieder mehr Vertrauen oder mehr Bindung untereinander in der Gesellschaft oder mehr Toleranz auch für Konflikte, dass sie das nicht zunehmend in so kleinen Gruppen, in so kleine Königreiche irgendwie verteilt, die sich gegenseitig bekämpfen. Also es ist ein großes Thema. Ich denke, es passiert gerade viel. Es passieren ein paar sehr erschreckende Dinge, die wir gerade wieder haben, auch im Online-Bereich ein paar, die mir Sorgen machen. Die braune Esoterik wird gerade wieder recht stark. Die war auch eine Phase, finde ich, harmloser, als sie jetzt wieder wird.
Ich fand die nie so richtig harmlos, aber.
Sie war stiller und es war nicht so präsent. Und im Moment hat man den Eindruck, dass man, wenn man sich so Esoterik-Angebote anschaut, Verschwörungstheorie ist fast schon immer überall dabei. Und das war auch nicht immer so. Und jetzt kommt eben wieder sehr diese völkischen Ideen wieder viel mehr auf. Neuheitenpropagandismus war so ein Stichwort.
Ich hatte das Gefühl, dass die rechte Esoterik gegenüber dem, was wir so 2015 rumgesehen haben, einfach während der Pandemie sehr stark von den Querdenkern irgendwie mit aufgesogen wurde und da so ein bisschen drin untergegangen ist. Und jetzt kommen die halt als eigenständige Gruppe wieder stärker in Erscheinung. Aber
Also die Angebote sind seit ewigen Zeiten da und sie kommen immer mehr und im Endeffekt war die Pandemie wie eine Art Brandbeschleuniger. Also da wird jetzt nochmal ganz viel ausgespuckt, was dann halt früher unter Querdenken mitgelaufen ist, aber jetzt laufen die alle wieder selber und haben dann gehen mit entsprechenden Angeboten ran. Und was halt dazu kommt, im Gegensatz zu früher, die Multiplikationsmöglichkeiten, die beschleunigen sich halt auch immer mehr. Also über die sogenannten sozialen Medien, über die Algorithmen. Also ich bin immer baß erstaunt, was ich so jeden Tag in meine Timelines reingespült kriege, egal auf welchem Kanal das du bist. Da kommen wirklich es wird immer kruder im Endeffekt.
Wobei man tatsächlich sagen muss, gegenüber allen anderen Portalen, Ulrike, du hattest Witch Talk erwähnt. Also ich glaube, BookTok ist immer noch TikTok ist immer noch dasselbe auf Speed. Also du hast alles, was du eigentlich gedacht hast, was es seit 15 Jahren nicht mehr gibt, taucht auf einmal auf TikTok wieder auf. Und du hast die Flacherdler wieder und du hast irgendwelche komischen Hexen und du hast kryptozoologischen Kram, der mit KI-Bildern auf einmal wieder auflebt. Du hast alles. Also es ist unglaublich.
Was halt ein bisschen ein Thema ist, muss man vielleicht auch sagen. Also die andere Seite ist da sehr findig und sehr gut unterwegs. Wir tun uns da einfach noch schwer. Wir hecheln da natürlich auch hinterher. Ne?
Ja, vielleicht, es gibt ja auch schon die KI-Sekten, also
Ja.
Gruppen, die KI anbeten oder sich um das ja, vorbereiten, bis dann die KI den Status also quasi zu Bewusstsein erlangt und dann uns regiert, ich weiß nicht, auf grausame oder auch weise
Ja.
Art und Weise. Da gibt es mittlerweile auch schon Gemeinschaften, die sich um
Ja,
das.
gut, das sehen wir ja in Amerika um so eine Silicon Valley-Clique, also da würde ich wirklich ganz klassisch sagen, die verhalten sich wie eine Sekte. Wer dazu mal die aktuellsten Folgen von The Coming Storm, BBC-Podcast, geht da so ein bisschen drauf ein, das ist zum Teil echt gruselig. Und zwar sowohl bei Leuten, die KI als die große Erlösung sehen, als auch bei Leuten, die KI als furchtbar gruselig sehen. Aber die sind teilweise beide ganz schwierige Gruppen. Das ist sehr, sehr seltsam.
Was ich dann noch für problematisch finde, wenn du sagst, Leute, die eigentlich aus einem vermeintlich seriösen Umfeld kommen, wenn die dann zu irgendwelchen Influencern gehen, die absolut unseriös sind, die dann, also diese Grenzverwischer, ne, die dann alles bei sich auftreten lassen, von ultra-rechts bis ganz ultra-rechts. Und dann kommt aber wieder einer, der vermeintlich vernünftige Theorien gegen Wokeness vorträgt, aber dann in einem Kanal umfällt, wo man sagt, ja, um Gottes Willen, schau dir doch erstmal an, bei wem du eigentlich auftrittst. Oder wie meine Oma immer gesagt hat, sag mir, mit wem du umgehst und ich sag dir, wer du bist.
Da würden jetzt Leute Kontaktschuld schreien, aber das lassen wir jetzt an der Stelle.
Ja, ich weiß, Herr Holm, das ist aber genau das Thema, wo sich
Ja.
mir dann ehrlich gesagt die Zehennägel
Das
aufstellen.
ist das. Nicht nur dir, ja.
Ja.
Wir hatten im Chat noch die Frage nach den Zeugen Jehovas im Nationalsozialismus. Ja, das war tatsächlich so, die haben sich, vielleicht können wir, ich hatte, können wir nochmal einen Artikel dazu posten vom NS-Dokumentationszentrum. Die haben sich halt nicht gleichschalten lassen wie die großen Kirchen und haben vor allen Dingen auch sehr viele, also ihren Anhängern nahegelegt, keine Soldaten zu werden. Und das hat tatsächlich zu einer systematischen Verfolgung geführt. Die Zeugen Jehovas gehörten zu den verfolgten Gruppen. Also ich Zahlen gefunden, jetzt no, etwa 9.000 von den geschätzt 25.000, die es in Deutschland gab, wurden in KZs inhaftiert, oder beziehungsweise 9.000 wurden inhaftiert, 2.800 im KZ und ungefähr 1.000 sind gestorben. Also das ist, war schon eine Gruppe, die auch systematisch verfolgt worden ist, weil sie sich eben, also logischerweise der Nationalsozialismus kein anderes absolutes System neben sich geduldet hat.
Es gab allerdings auch durchaus Ergebenheitsadressen, bloß das hat nichts genutzt. Also das kann man auch noch mal googeln. Es war ein bisschen ambivalent auch.
Ja, selber wie Falun Gong. Ist ja auch so ein bisschen ambivalent. Klar sind die gegen das chinesische Regime, aber das
Ja.
macht die Gruppe als Organisation halt trotzdem nicht besser.
Ja gut, ich sag mal, das hast du natürlich letztlich immer, wenn du eine Gruppe hast, die irgendwo das andere, eine andere extremistische Gruppe, die irgendwo verfolgt wird, ja, die ist halt dann Opfer, ja. Das ist die Trotzkisten von den Stalinisten und so weiter. Vielleicht noch ein kleines bisschen im Vorgriff. Wir hatten es am Anfang, und da habe ich schon so ein bisschen den Elefanten im Raum gesehen, als das Stichwort Psychotherapeuten kam. Wir werden uns auch nochmal wieder, und ich glaube, Bianca, du wirst dann wahrscheinlich auch wieder angefragt dazu, mit dem Thema Satanic Panic beschäftigen. Du sagtest im Vorgespräch, ihr habt tatsächlich da auch nicht ganz wenig Anfragen dazu. Von Leuten, die
Ja.
wirklich von ihren Psychotherapeuten oder von Leuten, deren Angehörigen von den Psychotherapeuten sozusagen erzählt wurde, dass sie gedanklich ferngesteuert werden oder sowas. Also.
Das Thema begleitet uns tatsächlich auch und ja, das ist jetzt nicht nur im Zusammenhang mit der Satanic Panic, sondern wir haben immer mal wieder Betroffene, die in Psychotherapien schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und genau, das ist ein auch nicht unwesentlicher Teil unserer Arbeit, weil auch da kommt dieses Gefühl, von dem ja auch Ulrike gesprochen hatte, dieses hier stimmt irgendwas nicht, irgendwas ist hier nicht in Ordnung, ist das nicht eine Sekte? Auch dieses Gefühl ist dem dann oftmals ähnlich. Und da sprechen wir ja auch von Manipulation, von Machtmissbrauch und ähnlichen Mechanismen, wie wir die auch aus Sekten kennen.
Also nochmal, um die Schleife nochmal zum Anfang zu ziehen, Bianca, weil du es jetzt gerade nochmal so schön zusammengefasst hast. Also die Diskussion über den Begriff Sekte ist im Grunde so ähnlich wie die akademischen Diskussionen, ob es Verschwörungstheorien oder Narrative oder sonst was sind. Der normale Mensch kann sich unter einer Sekte offenbar sehr konkret was vorstellen und auch etwas sehr Richtiges. Und es ist Quatsch, da jetzt irgendwie einen neuen Begriff wie destruktive, problematische Kulte oder irgendwas zu suchen. Wenn Menschen den Sektenbegriff oder den Begriff Sekte hören, kann man sich in aller Regel das Richtige und was Sinnvolles darunter vorstellen, ohne dass irgendjemand oder irgendetwas diskriminiert werden oder sonst was.
Es ist halt sehr negativ konnotiert, das ist ganz klar, aber es ist ein umgangssprachlicher Begriff, wo jeder weiß, was gemeint ist. Und genau wie du gesagt hast, es war ja auch die Bestrebung, nicht mehr Verschwörungstheorie zu sagen oder da andere Begriffe zu finden, aber letztendlich ist das doch auch der gängigste Begriff und man hat eine Vorstellung, worüber man spricht. Also man hat direkt diese Idee, Manipulation. Da geht es nicht mit rechten Dingen zu. Jemand wird unterdrückt. Es geht um Machtmissbrauch. Diese ganzen Punkte oder die Persönlichkeit verändert sich extrem. Diese Punkte sind ja so, die einem direkt aufkommen. Und es ist direkt für jeden etwas dabei, sozusagen, wenn man den Begriff hört. Ja.
Ich sage mal, mit dem Begriff Kirchen und Sekten kann man vielleicht auch konstatieren, dass unsere großen Kirchen sich natürlich heute auch weniger in das Leben eingreifend verhalten, als sie das vielleicht vor 100 Jahren noch getan haben und halt auch noch konnten. Also das ist natürlich auch eine Differenzierung.
Aber ich glaube, in den großen Kirchen gibt es dann immer Subströmungen. Also es ist ja die evangelische, die katholische Kirche ist ja auch nicht so ein Monolith, sondern das sind innen drinnen dann sehr wohl liberalere und konservativere Strömungen. Also auch das muss man genauer anschauen. So wie in jeder Weltreligion es auch wieder Subströmungen gibt. Und da gibt es durchaus immer auch welche, die sektenartiger sind und welche, die ganz liberal und offen und nährend sind. Also das ist auch wirklich immer genau hinschauen. Es ist niemand ist sicher davor, dass etwas Sektenartiges ist oder dass man selber plötzlich in so einer Gemeinschaft sich findet. Und auf der anderen Seite aber auch immer genau hinschauen. Ja, in einzelnen problematischen Gemeinschaften geht es immer darum, dass Menschen bestimmte Bedürfnisse haben, die sie halt glauben, dort erfüllt zu bekommen oder Sehnsüchte, die dem Ganzen zugrunde liegen.
Und dann bist du wieder bei den kritischen Parametern, an denen du abklopfen kannst, ist was problematisch. Weil es ja auch vieles gibt, was ich noch Kirche nennen kann. Es ist kein geschützter Begriff. In Deutschland ja noch viel weniger als in Österreich. Ihr habt ja dann noch diese speziellen Anerkennungen als Kirche oder als religiöse Gemeinschaft, was es ja in Deutschland gar nicht gibt. Da kann sich ja im Endeffekt jeder auch als Kirche bezeichnen.
Gut, ja, ich weiß, Bianca hatte im Vorgespräch schon gesagt, sie hat sich so ein bisschen trotz Migräne zu uns gekämpft. Danke dafür. Bernd ist auch ein bisschen angeschlagen. Insofern wollen wir heute auch nicht zu lange überziehen. Habt ihr noch Sachen auf dem Herzen, die ihr noch zum Thema loswerden wollt, die ihr noch wichtig findet?
Vielleicht erwähne
Naja,
ich
wenn.
kurz, ja. Ach so, sorry, Bernd, willst du
Ja,
zuerst?
also zum Thema eigentlich nichts, aber wenn du die Frage so offen formulierst, Holm, dann können wir auch mal den Werbeblock machen. Lydia hat ja dankenswerterweise das hochinteressante Thema Exorzismus erwähnt und da kann man, glaube ich, schön auch Werbung für den aktuellen, also den letztjährigen Tagungsband von Udos Initiativen machen. Also zu dieser Tagung, die Udo ja erwähnt hat, erscheint auch jeden Tag, ja, schön wär's. Jedes Jahr ein gedruckter Tagungsband mit den Vorträgen und jetzt in dem aktuellen, also vom vergangenen Jahr von 2024, sind zwei große Sätze über das Thema Exorzismus drin, auch ein bisschen Klingenberg dabei und viele. Viele verschiedene Aspekte kann man auf eurer Webseite, glaube ich, kostenlos PDF und auch gedruckt
Richtig.
anfordern.
Ja, richtig. Also wer Informationen sucht, wir haben ein sehr umfangreiches Informationsangebot mit den Tagungsbänden von den ganzen Tagungen seit ab 2003 zu verschiedensten Themen, auch einem umfangreichen Lexikon unter www.sektenwatch.de. Also wir verwenden im Homepage-Namen den Begriff auch. Findet man alles. Wir haben heuer eine Tagung, die sich sehr intensiv damit auseinandersetzt. Wie kann man Hass, Hetze wirksam auch begegnen? Wer da Informationen drüber will, auch über die Homepage, da haben wir einen Hinweis auf die Tagung.
Das ist eine sehr gute Tagung, muss man sagen, als im deutschen Sprachraum eigentlich die einzige, die so für auch offen ist im Prinzip für alle, oder? Also es sitzt nicht
Ja,
immer
also.
innerhalb eines kleinen Fachkreises und immer sehr gut. sehr, sehr, sehr gute Expertinnen und auch immer auch die Sicht von Betroffenen, Aussteigern sozusagen auch, finde ich immer ganz wichtig.
Das ist richtig. Ich kann es nur noch mal betonen, wie gesagt, Udo, also die Entwicklung, die ich tatsächlich wahrgenommen habe, ich weiß nicht, ob die richtig ist oder ob du es genauso empfunden hast, aber in den letzten Jahren waren tatsächlich immer, vor allem so aus dem freikirchlichen Bereich, Aussteiger, die dann wirklich interessante Sachen erzählen. Und ja, die Problematik ist genau dieselbe wie in den 80er Jahren. Wer hätte das gedacht? Ja.
Es ist ja das bewusste Bemühen, auch da eben Betroffenen eine Bühne zu geben. Also zu
Ja.
sagen, sie können da über ihre Erfahrungen berichten. Und die Leute, die kommen, wir laden ja auch immer Betroffene oder Angehörige ein, damit die merken, sie sind mit ihrer Problematik nicht allein. Das ist ja unser Anliegen eigentlich als Selbsthilfegruppe, den Leuten zu zeigen, pass auf, ihr seid nicht allein. Und wir bieten dann eben Beratung an. Also wir haben auf der Homepage die Kontaktmöglichkeiten da über WhatsApp, über eine Handynummer, wo man uns erreichen kann. Und was wir allerdings machen, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Wir verweisen dann halt auch weiter an Fachstellen, wie sei es jetzt die Sekteninfo NRW oder sei es die Bundesstelle oder Zebra, wo wir sagen, da sind halt dann auch entsprechend die Leute, die da noch die fachliche Kompetenz haben im psychologischen oder auch im juristischen Bereich, um mal Beispiele zu nennen. Aber wir sind Ansprechpartner, wir sind erreichbar.
Das ist noch eine ganz gute Überleitung. Also, wenn jemand diesen Kriterienkatalog jetzt für sich oder für Bekannte, für Freunde, für Familie ausfüllt sozusagen und viele Kriterien gefunden hat, die zutreffen, dann bitte nicht zögern und dann auch Beratung aufsuchen, mal nachfragen. Viele haben dann doch das Gefühl, ach, soll ich mich wirklich da mal informieren? Und da kann ich nur sagen, es schadet nicht, kurz sich zu melden, einmal sich Beratung zu holen. Es gibt ja Stellen wie jetzt unsere drei hier oder auch Zebra, Sekteninfo Berlin, wo man dann wirklich sich auch Hilfe holen kann. Und manchmal ist es gar nicht schlecht, nochmal nachzufragen. Manchmal ist es ja tatsächlich auch so, dass sich das Ganze dann in Luft auflöst und man dann hört, nein, da ist jetzt nichts und das ist ja auch was Schönes. Und wenn doch etwas ist, dann kann man halt eben auch Beratung in Anspruch nehmen.
Jo.
Ach so,
Ulrike,
jetzt
ihr
muss
seid
ich
die
noch mal.
Bundesstelle für Sektenfragen, seid in Österreich, glaube ich, relativ leicht zu finden, oder? Entschuldige, Lydia.
Ulrike, eure URL, also dass man euch googeln kann, das war, glaube ich, die Frage, oder?
So, Entschuldigung, doch, das ist einfach nur unter Bundesstelle für Sektenfragen. Also Bundesstelle, was haben wir, Bundesstelle-minus-Sektenfragen.at, glaube ich. So, aber es gibt quasi nur die eine. Und eine Sektenberatung Österreich wird man wahrscheinlich auch schon hinkommen. Also es ist, wie gesagt, unsere Landschaft ist so klein, es gibt gar nicht so großartig. Ist ja eigentlich auch das Traurige, weil wir auch kaum wir haben ja das Problem, dass wir in Österreich nicht für die anerkannten Religionsgemeinschaften zuständig sind, meine Stelle. Und ich habe dann ein großes Problem, wo ich die aber hinverweisen soll, weil da gibt es ja dann auch niemanden, der da wirklich eine Zuständigkeit hat, der sich auskennt, der das, ja. Also wir brauchen unbedingt mehr Menschen, mehr Expertinnen in unserem Bereich, weil wir kennen uns fast alle persönlich, weil wir so wenige sind. Und wir sehen es ja immer wieder, wenn es Menschen gibt, die dann aber zu Schaden gekommen sind und auch Beratung, Therapie längerfristig brauchen, tun wir uns ganz schwer, das, wo wir die hinverweisen können, weil es im Bereich der psychosozialen Versorgung da kaum ein Wissen gibt. Auch in der Psychotherapieausbildung ist das Thema völlig ja, stiefmütterlich behandelt oder überhaupt tabu. Also in welcher Therapieausbildung lernt man über spirituellen Missbrauch oder toxische Spiritualität? Das kommt alles nicht vor. Und dann tun sich die ja sehr schwer, im therapeutischen Sinn darüber zu sprechen. Und noch schlimmer für jene, die aufwachsen dort, für die das dann ja noch, und wo das aber schon ein großes Thema ist, das mitzubedenken, dass das nicht unbedingt individuelle Faktoren, sondern man muss wirklich diese Gruppenfaktoren kennen, ansprechen können und einbringen. Ja, darum hoffe ich auch, wenn andere sich dafür interessieren. Also wir versuchen immer ein Netzwerk aufzubauen von anderen psychosozialen arbeitenden Menschen, um da ein Wissen weiterzugeben und die zu unterstützen in ihrer Arbeit.
Jo, Dann, wo wir jetzt im Werbeblock waren, komme ich jetzt ein bisschen von dem Thema weg, mache unseren Werbeblock noch. Wenn ihr Bernd und Lydia und mich treffen wollt, dann habt ihr die Gelegenheit am 7., 8. Juni, am Pfingstwochenende in Leipzig beim WTF in Leipzig. Ist auch leicht zu googeln. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auf die nächste Folge. Und die nächste Folge wird sein am 21.04., also in 2 Wochen. Und wir beschäftigen uns mit Geschichtsbildern und der Frage, wie Geschichtsbilder unsere Gegenwart beschäftigen. Und ich bin schon wieder ganz gespannt bei den Gästen, die wir da haben.
Ich
Ja.
muss noch ganz schnell loswerden, dass es tatsächlich genau 3 Folgen gab bei dem Podcast von Funk der Fall, den ich mit Sarah Koldorf gemacht habe, die sich mit den Themen des heutigen Abends beschäftigen. Das hatte auch ein bisschen damit zu tun, dass ich ja persönlich mich recht viel für das Thema interessiere, wie auch alle hier in der Runde wissen. Und deswegen wollte ich noch sagen, wir haben zum Beispiel eine Folge über Missbrauch beim Wunderheiler, wo man sieht, wie das dann auch in sexuelle Missbrauchshandlungen im schlimmsten Fall auch mündet, wenn eben dann so ein Guru Macht über eine Familie ausübt oder auch über die Colonia Dignidad als natürlich ein sehr klassisches Beispiel für eine sehr, sehr destruktive Sektendynamik oder eben auch der tödliche Exorzismus. Also, falls ihr euch mehr für diese psychologischen Hintergründe nochmal interessiert, deswegen wollte ich darauf verweisen, weil ja, wir haben aus Gründen das gemacht, damit Menschen möglichst auch erkennen, wenn sie mit so etwas konfrontiert werden, vielleicht auch aufgrund solcher Beispielfälle. So.
Jo, dann würde ich sagen, entlassen wir unsere Gäste und wünschen euch noch einen schönen Abend. Und wie gesagt, wir sehen
Danke.
uns in 2 Wochen zum Thema Geschichtsbilder. Dankeschön, macht's gut,
Danke.
tschüss.
Ciao.
Ciao.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Sehen.